Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Björn, willkommen in den Playoffs, unser erster Playoff-Pod. Digi, wir haben beide gute Laune mitgebracht. Wie geht's dir?
Yes. Ey, mir geht's super. Ich habe geile Playoff-Spiele bisher gesehen. Meinem Team geht's gut bisher. Mein Team hat gestern nicht unter einem absoluten Heartbreaker im Madison Square Garden verloren. Darüber reden wir gleich noch nichts gegen Philly. Lakers gegen die Nuggets, Game-Winner. Ey, es ist so geil. Es ist wirklich, sei mal ehrlich, Max, wir haben uns schon durchgegrindet durch diese Saison. Und die Zuhörer auch. Ey, es war eine lange Saison. Und ich liebe das, wenn du dann während der Playoffs merkst, so wie jetzt jeder Fan auch so eine Energie bekommt von endlich geht's um was. Mhm. Endlich fangen diese Serien an. Und ich bin genau in diesem Modus, du sicherlich auch. Die Zuhörer sind da, erster Playoff-Pod dieses Jahr. Ich hab Bock, wir haben eine crazy Folge heute.
Ja, ich habe bisher wirklich jedes Spiel gesehen. Es waren auch ein paar Blowouts mit dabei, muss man sagen. Ja. Ich glaube, der Sonntag war so verrückt. Da gab es 3 Blowouts unter anderem. Genau. Wir beide haben ja noch gar nicht gesprochen. Wir werden heute sicherlich auch mal ganz kurz über Mavs und Clippers sprechen, was da so passiert ist in der ersten Halbzeit. Und ja, wir gehen relativ schnell rein mit der Starting Five. Ihr seid sicherlich alle hier wegen Lakers, Nuggets, Buzzerbeater, Philly gegen Knicks. Was ist da am Ende passiert? Und sicherlich ganz groß in der Analyse Cavs gegen Magic, Freunde.
Ja, also da gehen wir heute ganz tief rein, Leute. Cavs, Magic. Und ich hätte auch gerne nochmal eine Heat-Offense-Analyse gegen die Celtics. Da können wir auch nochmal schnell reinschauen.
Ja, aber Björn hat schon recht. Also die Intensität, die Energie in den Arenen, so man merkt es auch. Ey, es ist einfach ein komplett anderer Basketball. Regular Season Basketball ist so ein bisschen, es tröpfelt vor sich hin und dann in den Playoffs ist es einfach ein ganz anderes Niveau. Und ja, er hat es gerade eben schon angesprochen, Björn, und deswegen komme ich auch gleich mit der ersten Frage ums Eck, weil ich brauche als Philly-Fan jetzt einfach jemanden mit guter Laune. Wie fühlst du dich als Bucks-Fan so nach Game One? Es waren ja alle sehr, sehr pessimistisch. Dann kommt das erste Spiel, die Bucks zerstören die Pacers in der ersten Halbzeit. Day macht 35 Punkte. Wie geht's so? Glaube ich, ein bisschen besser als vor den Playoffs, oder?
Ja, es geht definitiv besser als vor den Playoffs, aber ich traue dem Braten überhaupt nicht. Sag ich dir ehrlich. Das ist auch eine Formulierung, die ich nie wieder benutzen werde. Wahrscheinlich, ich traue dem Braten nicht. Das habe ich noch
so
nie gesagt.
So eine 80er, 90er Jahre Formulierung
ist das. Woher kam das denn jetzt? Aber es ist wirklich so, ich traue dem Ganzen nicht. Also, dass Dame 35 Punkte in der ersten Halbzeit macht, hatte da teilweise mehr Punkte als die Pacers als Mannschaft. Wer ist der? Also 2006er Kobe. Dann haben wir diese Pacers-Defense, ey, ich habe mir wirklich aufgeschrieben, das ist nicht Playoff-würdig. Die sollten nachträglich aus den Playoffs verbannt werden für diese Verweigerung von Defense. Das war ja unterirdisch. Und ey, wir sind immer noch ohne Giannis. Wir hatten einen unglaublichen krassen Stretch in diesem Spiel, wo wir alles getroffen haben. Aber ey, wir beide haben die Bucks erst ein paar Tage vorher gesehen gegen Orlando, wo sie keinen fucking Wurf kreieren konnten gegen Orlando. Gut, das ist auch eine andere Level an Defense, aber du weißt, was ich meine. Also ich bin nicht zu optimistisch, aber klar, so der erste Sieg, der hat auf jeden Fall geschmeckt.
Ja, also wir beide waren auch so ein bisschen, glaube ich, auf der Seite der Pacers, weil wir gesagt haben, okay, defensiv ist es fast schon das, was man erwarten konnte. Die Pacers-Defense ist eine Katastrophe. Aber wir haben halt beide so gesagt, die Pacers sind normalerweise ein Team, die kommen raus, die machen ihre 120, 130 Punkte. Genau. Und das hätte ja auch in dem Spiel gereicht. Aber bei denen ging weder offensiv noch, es ging einfach gar nichts. Und ich habe mir auch bei diesem Spiel und auch bei anderen Teams, habe ich mir so gedacht, du brauchst in den Playoffs Go-To-Guys. Du brauchst Spieler, auf die du dich verlassen kannst. Du brauchst Erfahrung. Ist da schon ein Halliburton? Ich glaube nicht. Ist da so Spieler wie Nappert, Neesmith? Ganz bestimmt nicht. Der Einzige, der wirklich einigermaßen performt hat, war Pascal Siakam mit 36 Punkten. Und auf der anderen Seite, also Damian Lillard, der dann auch, das ist auch so irgendwie, das erzählt die ganze Saison von Dame. Der macht in der ersten Halbzeit 35 Punkte und dann in der zweiten 0. Das ist
aber gut, zugegebenermaßen, wir haben es auch nicht mehr gebraucht dann groß. Ne?
Das stimmt, ja. Aber ich denke mal jetzt einfach so, du hast den ersten Sieg eingefahren, vielleicht schaffst du jetzt auch den zweiten Sieg. Du schaffst dir vor allem Zeit für ein mögliches Giannis-Comeback. Und deswegen, aber ja, Björn hat recht, ey, es ist jetzt genau ein Sieg. Wenn die das nächste jetzt verlieren sollten, es steht 1-1, dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Okay, das habe ich jetzt einfach gebraucht, ein bisschen positive Vibes. So, Playoff-Time heißt auch immer wilder Rhythmus. Womit hast du am meisten Probleme? Genügend Schlaf, gute Ernährung, Gym und Sport durchziehen.
Ah, perfekt. Du erwischst mich nämlich am Anfang, wo alles 3 Grad scheiße ist. Ich hab überhaupt keinen Rhythmus. Ich esse schlecht. Nee, ich würde sagen, Essen läuft am besten. Ich glaube, gesund ernähren tue ich mich am besten, auch wenn vielleicht hier und da ein bisschen Cheat Meal am Start war. Gestern zum Beispiel Döner. Dann würde ich sagen,
Döner ist gesund.
Ja, ist ja Salat drin.
Ja.
Dann am zweitbesten läuft wahrscheinlich der Rhythmus. Aber das liegt einfach nur daran, dass der Sport gar nicht existent war. Ich hatte ja mein Knöchel verstaucht und konnte deswegen gar nichts machen. Habe mir dann immer vorgenommen, ja, dann gehe ich halt pumpen, ich mache Oberkörper. Und ich war original nicht einmal im Gym oder einmal vielleicht. Also ich habe nicht durchgezogen. Bisschen schade. Aber ich bin sehr motiviert. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Shoutout mal kurz an der Stelle. Es gibt so einen YouTuber, der heißt Ada mit Vornamen.
Ja, und der gerade eben nach New York
Genau, und der läuft jeden Tag quasi einen Marathon und jeden Tag bis nach Porto und dann von da mit dem Flugzeug, glaube ich, und dann läuft er nochmal von Boston nach New York. Und ich gucke mir gerade seine Serie an und die motiviert mich krass. Ich habe vor einer Woche, habe ich mir zufällig auch so eine ähnliche Serie auf Netflix angeguckt. Da hat einer einen Triathlon um die ganze Welt gemacht. Ja. Das war auch komplett insane. Kennst du den?
Ja, kenne ich auch, ja. Das ist einfach gerade eben krass. Und ich frage mich vor allem, wie schaffen die das ohne Blutblasen? Also normalerweise irgendwann zerstört dich dein Körper und sagt, ey, deine Füße sind so blau-rot, du hast überall Blasen. Ja. Aber
ich glaube, es ist alles Gewöhnung. Ne? Das ist, wenn wir beide jetzt einen Marathon laufen würden, es wäre sehr, sehr hart für uns, wenn wir es überhaupt finishen würden. Und ich glaube, die nächste Woche könntest du uns vergessen.
Siehst du mich dann erst wieder in der zweiten Playoff-Runde.
Ja, ich glaube, der Muskelkater würde einen zerstören, die Füße wären kaputt. Aber wenn du das jeden Tag machst und einfach jeden Tag trainierst, ich glaube, dann gewöhnt sich der Körper fast an alles. Aber ja, ich bin motiviert. Ich werde jetzt diese Woche wieder angreifen. Und Rhythmus war ganz schwierig, finde ich, mit dem Wochenende, weil du am Wochenende halt immer dieses Ding hast von Spiele fangen um 19 Uhr, 20 Uhr teilweise an deutscher Zeit und gehen dann halt bis 7 Uhr morgens am nächsten Tag. Dann machen wir beide noch Videos und Content dazu. Ja, wann schläfst du denn dann?
Das
also
ist
du hast gar kein Fenster zum Schlafen.
Ja, ja. Bei mir ist es tatsächlich echt die, und vor allem ich mache ja auch gerade eben eine Diät, die Ernährung. Denn du bist viel länger wach als normalerweise und dann irgendwann um 1.30 Uhr oder sowas esse ich ja normalerweise nicht, ich schlafe normalerweise. Ja. Aber du kriegst halt Hunger in der Nacht, aber wenn ich irgendwie den ganzen Tag über verteilt esse, dann habe ich halt einfach zu viele Kalorien. Deswegen ist gerade eben, mein Körper sagt die ganze Zeit Hunger, Hunger, Hunger. Das ist so dick, es ist gerade mitten in der Nacht. Es gibt jetzt nichts zum Essen, verdammt nochmal. Ja, deswegen ist bei mir tatsächlich gerade Ernährung. Gym ziehe ich weiterhin durch, Sport auch und Schlaf. Stark. Ja, ich schlafe einfach irgendwie. Ich habe manchmal so 2 Stunden am Nachmittag, wo ich mich dann hinlege. Da schlafe ich aber auch wirklich so tief. Da kriegt mich auch kein Mensch wach. Aber gerade eben, man hat einfach so Bock. Und man weiß ja auch so ein bisschen, es ist die erste Playoff-Runde. Die ist immer mit die schlimmste. Wenn man die übersteht, dann ist es schon. Aber Björn hat schon richtig gesagt. Was halt ganz cool war, ich glaube, am Wochenende gab es mal einen Tag, da war zumindest Lakers gegen Nuggets, war um 2.30 Uhr. Das war ganz cool. Ja. War es nicht um 4 Uhr, dann warst du irgendwie schon so um 5 Uhr fertig. Ey, aber wenn die dann so wie heute Nacht um 4 Uhr spielen, dann ist manchmal schon, ja. Also Leute, kennt ihr sicherlich alles. Schlaf, gute Ernährung, Gym etc. gar nicht so easy. Dritte Frage. Welchen Pick aus unserem letzten Pod bereust du jetzt schon? Nach den ersten gesehenen Spielen, wo du dir so denkst, ah, scheiße, man darf, den würde ich gerne umdrehen, den Pick.
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also
wenn wir die Serie im Kopf so ein bisschen durchgehen.
Ja, mache ich gerade. Wir können mal festhalten, ich bin weiterhin ein sehr großer Believer von den Mavs. Wir werden da sicherlich später noch ausführlicher drüber reden, aber ich habe gar kein Problem mit den Mavs, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, jetzt spontan das Erste, was mir einfällt, also ich habe die Pacers gepickt, wenn Giannis gar nicht zurückkommt. Und bei dem Pick würde ich im Moment auch noch bleiben, auch wenn er mir nicht so gut gefällt, nach dem ersten Spiel natürlich. Aber ich glaube, ich habe ein 4-1 getippt für OKC gegen die Pelicans. Ja. Und das war, da haben wir bisher Game 1 gesehen, das war ein sehr knappes Spiel. OKC hat am Ende zwar gewonnen, aber die Pels hätten das auch gewinnen können. Ich bleib dabei, die Pelicans haben eine sehr, sehr gute Defense, die sie stellen können gegen OKC, gegen die Scorer von OKC. Und wenn die mal einen guten offensiven Abend erwischen, wie an dem Tag, wo Trey Murphy alles trifft, Brandon Ingram war, glaube ich, gut in dem Spiel, dann kann das schon eine engere Serie werden, als ich vielleicht getippt hatte. Also ich würde sagen, ich bereue die Picks jetzt alle im Moment noch nicht, aber es gibt ein, zwei, die würde ich vielleicht nochmal überdenken.
Mhm. Ja, ich war ja ein bisschen vorsichtiger bei OKC Pelicans. Ich habe ja gesagt, es wird eine 7-Spiele-Serie. So nach dem ersten Spiel fühle ich mich ein klein wenig bestätigt. Wir reden später noch ganz kurz drüber. Tatsächlich sage ich dir, und das wird dir jetzt als Bucks-Fan wahrscheinlich nicht gefallen, weil du Angst hast, dass ich es irgendwie butcher, aber ich glaube, wenn Milwaukee das zweite Spiel gewinnt, dann ist, glaube ich, die Erfahrung in diesem Team dann doch, das ist so ein Punkt, den habe ich, glaube ich, in der Analyse ein klein wenig vergessen, unterschätzt. Dieses Team ist voller Playoff-Erfahrung und bei den Pacers halt überhaupt nicht. Und ich glaube, wenn Milwaukee 2-0 führt, dann, also dann glaube ich schon gar nicht mehr an meinen 4-2-Pick für die Pacers. Never. Ja. Ja, wenn Giannis dann auch noch zurückkommt, dann, dann denke ich, dass sie, deswegen, das ist vielleicht so der Pick, den ich ein bisschen bereue. Bei welchem Pick ich mir echt so denke, ja, das wird, das ist genau on point, Magic gegen Cavs, weil ich mir einfach die ganze Zeit gedacht habe, genau, ich habe, viele haben ja gesagt, die Magic, vielleicht schaffen die das, und ich dachte mir so, ah, die Magic Offense ist so schlecht und die Cavs sind zwar auch kacke, aber jetzt aktuell steht das ja 2-0, und was man auch heute Nacht wieder gesehen hat, ich glaube, für die Magic kann das eine ganz bittere Serie werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das eventuell ein 4-1 wird oder so, aber ja, wir wollen nach den ersten Heimspielen dann nicht immer überreagieren, aber trotz allem, Magic sieht echt nicht gut aus, oder?
Ja, ich hatte die Serien gerade nicht vor mir. Ich habe das ja aus dem Kopf gemacht. Ich glaube, das ist der Pick. Ich habe nämlich auf das Upset gewettet. Ich habe gesagt, die Magic haben da auf jeden Fall eine Chance. Ich habe nicht erwartet, dass die Offense so katastrophal aussieht. Die Cavs haben auch einfach gutes Personal. Die machen es den Magic unglaublich schwer. Franz ist noch gar nicht in der Serie, hat jetzt zwei Spiele schlecht geworfen. Im ersten Spiel darf man auch so einer Statline nicht wirklich vertrauen, weil der hat diese letzten 6-8 Punkte irgendwie gemacht, da war das Spiel schon gefühlt vorbei. Deswegen, das kann man gar nicht wirklich so sehen. Im zweiten Spiel hat er katastrophal geworfen und die verteidigen Paolo ganz gut. Also die Cavs haben einfach sehr gute Defender. Auch gegen die zwei wirklichen Scorer bei den Magic. Alle anderen scoren ja auch nicht oder kreieren nicht viel bei den Magic. Ja, das ist der eigentliche Pick, du hast recht. Ich habe das Upset gepickt, da muss ich wahrscheinlich revidieren.
Ja, und der Dreier fällt halt einfach nicht, wie es fast zu erwarten war. 9 von 35, 16 Turnover hatten sie in diesem Spiel. Und ich weiß auch nicht, ich bin irgendwie nicht der größte Fan davon, dass Paolo Banchero den Ball andauernd nach vorne bringt. Der kreiert nicht so wirklich Würfe für die anderen und so. Die brauchen echt in Zukunft, die brauchen einen Floor General. Ganz, 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 ganz dringend. Okay, dann vierte Frage. Von heute auf morgen endet deine YouTube- und NBA-Karriere. Was machst du beruflich? Wow. Du darfst kein YouTube mehr machen. Und NBA ist auch vorbei. Was machst du, was macht der Björn beruflich, wenn das, also hoffen wir natürlich nicht, aber angenommen, es wäre mal so.
Max weiß schon mehr wie ich. Der weiß schon, was bei YouTube abgeht. Darf ich denn eine Form von Content Creator weiterhin sein? Oder muss ich komplett YouTube aufgeben?
Ja, tatsächlich Content Creation ausklammern. Wow. So.
Okay, das ist hart. Weil ich,
du müsstest quasi irgendwie einen anderen Job machen, der nichts mit der Content Creation zu. Also außer du sagst jetzt, hey, ich möchte Filme produzieren über die NBA, möchte zu einer Filmproduktion gehen oder sowas. Sowas wäre schon möglich, wenn du das jetzt mit Content Creation meinst. Aber dann zu sagen, ich werde jetzt irgendwie TikToker oder sowas, das dann nicht.
Achso, nee, also ich habe das schon so verstanden, ich dürfte kein NBA-Content mehr machen. Ich muss aber sagen, ich war immer schon zu YouTube hingezogen. Ich hatte ja einen YouTube-Account wirklich seit 2006, also seit quasi Day One, als es YouTube gab, hatte ich da einen Account. Nicht jetzt immer als Kobe Björn, aber ich habe da schon sehr, sehr früh, ich habe auch vor YouTube überhaupt, bevor überhaupt die Plattform es gab, habe ich schon Videos
MySpace
gemacht.
MySpace oder was?
So, nicht öffentlich. Ja, ich war, ich wäre so Content Creator auf MySpace gewesen. Nein, aber ich habe immer so, schon als Kind habe ich Urlaubsvideos und so gefilmt und geschnitten dann an meinem Laptop und die bei mir zu Hause vorgeführt, Musik drunter gelegt. Ich habe viel gemacht früher schon immer mit Produktion, deswegen ich glaube, ich würde in Richtung Filmproduktion gehen. Und wenn ich in irgendeiner Art selber Creator bleiben dürfte, glaube ich, würde ich einfach nur die Passion switchen. Also ich könnte mir echt mittlerweile ganz gut vorstellen, sowas Ähnliches, wie ich mit der NBA mache, über UFC zu machen. Da bin ich sehr tief mittlerweile drin. Ich könnte mir vorstellen, sowas über Dragon Ball und größeres Themengebiet Animes zu machen oder Manga. Also ich glaube, ich würde eine Passion finden, die ich auch wieder teilen kann. Und wenn ich gar nichts machen darf, dann würde ich wahrscheinlich gucken, dass ich irgendwo in Richtung Filmproduktion gehe.
Ja, nee, das darfst du schon machen. Auf Sport wechseln wäre schon auch möglich. Ich hätte auch wahrscheinlich mir überlegt, ob ich einfach wieder zum Fußball zurückgehe. Ich schaue gerade wieder relativ viel Fußball. Also jetzt, weil es auch Richtung Europameisterschaft geht, weil jetzt auch Dortmund und Bayern im Champions-League-Finale ist. Wenn ich jetzt aber auch komplett weg müsste von der Content-Creation, dann würde ich vielleicht... Ja, aber das ist halt so schwierig. Man stellt sich das immer viel zu leicht vor. So Thema Synchronsprecher, da mal eine Schauspielausbildung zu machen oder sowas.
Das wäre stark.
Das finde ich sehr, sehr spannend. Auf der anderen Seite habe ich mir gestern erst wieder eine Serie angesehen und dann habe ich mir so ganz kurz überlegt, ey, was die für Emotionen abspielen müssen, wenn jemand weint, wenn jemand innerlich zerbricht, das dann rüberzubringen in der Stimme.
Ja.
Hast du gerade gedacht, die Lakers und Sixers-Fans können das heute ganz gut?
Ich wollte sagen, du musst dich ja eigentlich immer nur dran erinnern, was du heute Nacht gefühlt hast und dann kannst du das ja abrufen.
Das wäre auch so witzig. Ich bin in der Kabine, Aufnahme läuft und ich so, ja, ich bin bereit. Ich denke einfach an den Kawhi Buzzer-Beater, Game 7. Dann kommen die Tränen einfach automatisch.
Du stehst da immer so und sagst so, ich brauche noch mein iPad. Und dann läuft da immer der Kawhi Buzzer-Beater in Dauerschleife läuft da.
Oh Gott, ja. Okay, alles klar. Dann haben wir die Frage auch beantwortet und dann kommen wir zur letzten Frage. Jetzt überlege dir deine Antwort. Sehr, sehr gut und weise.
Okay. Ja.
Und zwar, schaffen es die Knicks in Runde 2 und treffen auf die Bucks.
Ja.
Fliegst du mit mir nach New York?
Scheiße.
Nix gegen Bucks. Du hast die Stimmung im MSG mitbekommen.
Wir
hätten vielleicht sogar die Möglichkeit, vielleicht ein Ticket über die NBA zu bekommen, vielleicht, dass wir ein Ticket uns selber kaufen. Schaffen es die beiden in die zweite Runde, fliegst du mit mir nach New York. Es ist eine Reise, die mit die leichteste ist, muss man auch dazu sagen, nach New York zu fliegen. Es ist nicht die West Coast. Ja, so, jetzt habe ich dich an die Wand gestellt.
Das ist crazy. Ich habe als bester Moment heute, habe ich unter anderem die Madison Square Garden Crowd in den Playoffs. Das mal so zu erleben, wo das Team auch wirklich geil ist und bockt.
Kannst du dir vorstellen, du müsstest natürlich dein YouTube-Business müsstest du halt für ein paar Tage hinten anstellen, aber ich glaube, die Leute würden es uns beiden verzeihen.
Und genau das ist mein Punkt, weil ich mache so viel gerade im Hintergrund, dass ich jeden Tag hier on point sein kann und jeden Tag um 14 Uhr mein Video kommt über die Spiele. Mhm. Und alleine mit dem Flug, den müsste man so genau timen, dass man in einer Zeit fliegt, wo ich morgens schon hätte aufnehmen können und dann für den nächsten Tag aber nicht zu spät ankomme, dass ich irgendwelche Spiele verpasse. Ich müsste mir einen Laptop organisieren, der gut ist für Reactions.
Mhm.
Aber was wären das? Das wäre Spiel 3 und 4, ne?
Das wäre Spiel 3 und 4, ja, weil die Bucks ja höher gesiedet waren. Ey, schaut mal, sein Grinst. Ey, wir können auch gerne eine Umfrage machen. Ich weiß auf jeden Fall schon, wer gewinnt.
Ich weiß auch, dass die Zuhörer das haben wollen.
Wir können ja mal sprechen, wenn es soweit ist.
Ich mach das wie LeBron damals 2005 oder 2006 beim Dunk-Contest. Ich lege meinen Namen mal in den Ring. Nee, also jetzt mal ganz ehrlich, ich bin nicht darauf vorbereitet, deswegen hört er mich gerade auch so ein bisschen so überlegen. Es ist wirklich eine reine Zeitfrage gerade, weil ich mir echt Sorgen mache um YouTube. Und der zweite Punkt, es bleibt trotzdem Kostenpunkt. Also ich weiß dass New York arschteuer ist für Tickets. Ich weiß, dass es schwer ist, da Hotels zu bekommen.
Bin ich gerade da für uns beide einen Partner zu organisieren. Ich habe dich alles gar nicht gefragt. Ich mach gerade einfach mal im Hintergrund.
mach einfach. Sag mir dann einfach, wo ich hinkommen muss.
Ja, genau.
Ja, lass mal nach dem Pott drüber reden. Ich hab Bock, ich finde die Einladung geil, ich finde die Idee geil. Nix gegen Bucks würde übertrieben bocken. Aber es muss passen. Es muss ein, zwei Dinge passen. Lass es mal nach dem Pott final besprechen.
Also
geile Idee aber.
Wenn es nur um deine Show und deine Reactions geht, dann kriegen wir, glaube ich, das beide hin zu organisieren, dass du die trotzdem aufnehmen kannst. Sei das aus dem Hotelzimmer, dann nehmen wir uns einfach schon mal, dass wir irgendwie ein gutes Hotel nehmen oder ein gutes Airbnb mit gutem Internet. Kamera, Mikrofon, kann man alles irgendwie mitnehmen. Vielleicht schafft man es irgendwie mit einer guten Beleuchtung. So von dem her, es wäre schon sehr, sehr geil. Du musst mal überlegen, mein Bester, wir waren das letzte Mal 2019 gemeinsam in den USA. Das kann ja wohl nicht sein.
Das stimmt.
Also,
das einzige Mal auch.
Ja, das stimmt. Ja. Also deswegen. Okay. Aber erstmal müssen die Knicks und die Bucks weiterkommen. Das ist ja übrigens auch Voraussetzung.
Guter Punkt. Ja. Was machst du, wenn es Bucks Philly ist?
Ja, also ich möchte ja so oder so auf jeden Fall einmal überfliegen, weil ich halt auch nie Playoffs gesehen habe. Das wäre halt auch für mich das erste Mal. Deswegen, bei mir ist echt auch tatsächlich der größte Punkt der Kostenfaktor. Die Tickets sind so teuer. Das ist wirklich unfassbar. Da sagst du ja, der Flug ist noch das Billigste.
Der Flug ist der Flug ist easy nach New York. Oder du kannst ja auch nach New York fliegen und dann mit dem Zug zum Beispiel nach Philly. Das ist ja alles nicht teuer.
Wirklich. Genau, richtig. Aber jetzt mal für euch einfach so. Ich habe auch geschaut, nix gegen Sixers, Game 1, Game 2, ein schöner Mittelrang oder sowas, $500 bis $600. Okay.
Ja.
Ich wollte bloß ein Basketballspiel sehen. Ich wollte nicht den MSG kaufen, aber ja, es ist schon sehr, sehr teuer. Okay, alles klar, dann schauen wir einfach, wenn es soweit ist, dann werde ich dir die Frage einfach nochmal im Pott vor die Füße
wünschen.
Dann kommen wir zur Supporterfrage, und das ist auch dann der Abschluss und vielleicht auch schon so ein klein wenig unsere Überleitung zu den Lakers. Dario, hey Leute, findet ihr nicht auch, dass die Saison von AD sehr unter den Tisch gekehrt wird? Er hat fast alle Spiele gespielt, spielt eine der besten Defensiven in der Liga und ist nicht wirklich in der Deepoy-Konversation dabei. Bei euch auch, er ist jetzt nicht unter den letzten Top 3 Finalisten mit dabei gewesen. Er kann Guards ohne Probleme am Perimeter verteidigen, im Gegensatz zu Gobert, der da sehr anfällig ist. Meiner Meinung nach sollte Bambi oder AD den Deepoy gewinnen. Gruß aus Stuttgart. Ja, ist AD so ein bisschen underrated und wird seine Saison so ein klein wenig unter den Tisch gekehrt? Ich glaube, das ist so die große Frage, die hier im Raum steht. Wie siehst du das?
Also er hat selber jetzt bei ESPN ein Interview gegeben und hat gesagt, er bekommt den, I'll never get it, drauf gesprochen mit dem Deepoy. They are not giving it to me. The league doesn't like me. I'm the best defensive player in the league. I can switch 1-5 und so weiter und so weiter. Und sie geben es ihm einfach nicht. Ich bin bei ihm. Ja, die AD-Saison ist ein bisschen unter den Teppich gefallen. Liegt eigentlich vor allem, glaube ich, an der Bilanz der Lakers.
Das ist auch mein Hauptargument, ja.
Ja, ne? Jeder weiß eigentlich, der sich so intensiv mit der NBA beschäftigt, wie wir alle hier in dem Podcast auch und halt die vor allem zuhören. Ja klar, wir wissen, dass AD eine geile Saison gespielt hat, alle Spiele fast gemacht hat. Die Defense ist überragend, das haben wir auch so oft schon gesagt. Ich glaube, wir beide haben ihn doch auch, haben wir ihn nicht beide bei All-NBA?
First? Ich glaube schon. Ich glaube, ich hatte ihn.
Nee, ich weiß nicht, ob ich ihn First habe.
Nee, jetzt halt First. Nee, warte, First hatte ich ja Wemby und Gobert. Nee, Second hatten wir ihn mit dabei, ja.
Ach so, nein, All-NBA Defensive, ja. Ich meine, ob wir beide nicht überlegt hatten mit All-NBA normal. Das normale All-NBA-Team. Hatten wir da nicht überlegt mit ihm? Ich kriege unsere Teams gerade nicht mehr auswendig zusammen.
Ich auch nicht mehr, aber wir hatten auf jeden Fall also die letzten Wochen immer positiv über AD gesprochen.
Ja, ich weiß, dass es darum ging, ob wir überlegt haben, ey, geben wir AD und LeBron einen All-NBA-Spot? Und ich glaube, der eine hat so entschieden, der andere so.
Du hattest ihn sogar in den Top 10 mit dabei.
Bei den Top 10 Playern, der Saison. Also wie du sagst, wir haben ihn sehr, sehr positiv bewertet. Ich würde es auch so abhaken, ja. Es wird ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Es liegt vielleicht am Lakers Erfolg. Es liegt vielleicht daran, dass auch LeBron fast alle Spiele gemacht hat, dass LeBron eine sehr starke Saison spielt. Dementsprechend heißt es die ganze Zeit LeBron und AD. Es heißt nicht, AD hat LeBron getragen, als LeBron verletzt war oder so.
Ja.
Und in der Defense, ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss ein bisschen zurückgehen. Also ich finde, dass Gobert mittlerweile besser geworden ist, darin am Perimeter zu verteidigen. Er ist natürlich kein AD, aber er ist besser drin geworden. Er ist nicht mehr so schlecht wie früher, finde ich. Und ja, es gibt halt einfach so viele gute Verteidiger. Aber wer sind die drei Finalisten? Gobert, Wemby und Bam, oder?
Bam, genau, ja. Das sind die drei.
Also ich könnte gut damit leben, wenn AD den Bam-Spot zum Beispiel in der Top 3 bekommen hätte. Hätte ich jetzt kein Problem damit.
Ich auch nicht. Ich glaube, das hätte man definitiv machen können, weil auch die Miami Heat ja vom Ranking her jetzt nicht großartig besser dastanden oder sogar schlechter von den Siegen her. Also, oder warte mal, ich schau gerade. Okay, einen Sieg, Unterschied, ja, aber am Ende. Ich bin ehrlich, wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Bam und AD, dann würde ich AD picken. Da ist für mich einfach AD der nochmal vielseitigere und bessere Verteidiger. Okay, also ich sehe das genauso wie Björn. Danke für die Zuschauerfrage.
Ich muss noch was sagen zu AD. Ich habe es nämlich gerade erst gesehen. auf der Pressekonferenz heute, und das ist dann auch gleich die Überleitung mit dem Jamal Murray-Ding, kommen wir dazu, aber AD wurde gefragt, kannst du uns durch das letzte Play einmal so durchnehmen, also ne, kannst du mit uns in das letzte Play gehen aus deiner Perspektive, und AD sitzt da komplett angepisst und sagt einfach nur, Jamal Murray hat einen Wurf getroffen, legt das Mikro hin und geht von der PK weg.
Ja.
Also der ist richtig pisst.
Ich kann's verstehen. Wir kommen gleich zu diesem Punkt. Wir wollen heute aber einmal Danke sagen an alle, die jetzt neu mit dazugekommen sind. Letzte Woche war so ein bisschen wild mit Play-In und der Mittwochsaufnahme. Und deswegen, Freunde, wenn es sich jetzt wirklich lohnt, bei Patreon mit am Start zu sein, dann ab sofort, denn am Wochenende gibt es dann immer eine Zusatzfolge. Da sprechen wir dann über die ganzen Matches, die zwischen den Mainpots liegen. Und deswegen vielen, vielen Dank an sehr viele, die jetzt die letzten 1,5 bis 2 Wochen mit dazugekommen sind. Danke an den Paul, an den Christoph, an den Corny, an den Thomas. Peyton Pritchard, Finals MVP 2024. Hey, alles möglich. Vielleicht auch Sam Hauser, man weiß es nicht. Ja. Leander, Babito, Wembananas. Wembananas, okay. Spurk, Priva MVP, Heikel und der Flo, und es geht noch weiter, Leute.
Es geht sowas von weiter. Wir haben Jonas, Luca, Deepoy Wemby, Shu, Timgo, Mike, Matthias, Timo, Manu, Ella, Love Me, Xander, LeBron, James, Ralf, Draymonds Fäuste, Robin aus EK, Anthony Davis für MVP, Martin, Dennis, Dan, Lasse, Johannes, Bam,
Bam at the Mayo.
Ey, Leute, ihr seid crazy. Max, Micha, Eddie für MVP, Prototype, Wemby, Gringo, Nick, NBA Daddy, wow. DM irgendwas, Trinkgeld für Björns Toronto-Salat. Das ist ein geiler Insider.
Bitte kurz aufklären.
Ich habe im Toronto-Vlog
Du hast Salat gegessen, der so teuer war, gell?
Ja. Ich glaube, ich habe 50 Dollar oder so bezahlt. Abartig. Finn, Needs a ring like Carmelo, fire Brett Brown. Noah, Aaron, ja. John, Marco, Thomas, Leon, Brudi, Frank, Dirk, 41, John, Timo, Ede, irgendwas marschieren. Aber ja, der letzte natürlich, ich lese ihn einfach vor, ist mir egal, aber er ist witzig, er ist nicht ganz korrekt, aber egal. Curry, deep in my girlfriend.
Ey, Leute, wir dürfen auch einmal ein bisschen, danke für die sehr, sehr coolen Nicknames und natürlich vielen Dank für den Support jetzt zu den Playoffs. Ja, es lohnt sich. Ihr findet immer unten in den Shownotes, in dem Podcast, in der Podcast-Beschreibung findet ihr immer den Link. Wir freuen uns über jeden. Es kostet $3 und dann bekommt ihr ja immer die Mittwochsfolge vorab komplett werbefrei. Habt auch noch irgendwelche Werbeblöcke und dann am Wochenende gibt's halt, wie gesagt, noch einen Zusatzpot, wo wir beide auch immer richtig gute Laune haben. Momentan haben wir echt richtig gute Laune in den letzten Pots.
Definitiv.
Deswegen reden wir jetzt auch erstmal über die Lakers und nicht über die Sixers, damit die Laune auch erstmal gut bleibt. Freunde, wir haben über die erste Partie jetzt noch gar nicht geredet, aber der Fokus liegt natürlich heute hauptsächlich auf der zweiten Partie. Die Lakers haben eigentlich auch in der ersten, im Game One gar nicht schlecht ausgesehen, hatten einen guten Start ins Spiel, haben dann am Ende irgendwie in der zweiten Hälfte so ein bisschen ihren offensiven Gameplan verloren. Und jetzt im zweiten Spiel dachte ich mir so, hey, man hat was daraus gelernt. Es sieht alles besser aus, die Defense war knackiger. Und dann kommt natürlich auch D'Angelo Russell rein, trifft direkt seine ersten Dreier. Austin Reeves, finde ich, hat heute Nacht vielleicht mit eins seiner besten defensiven Games gemacht. Leider bis Ende des vierten Viertels, wo Jamal Murray dann angefangen hat, heiß zu laufen. Also es hat wirklich sehr, sehr viel. LeBron hatte gleich dieses Charge, den Block gegen Jamal Murray. Also man dachte schon so, die Lakers, hast du auch dran geglaubt? Ich war wieder so naiv und hab dran geglaubt. Nach der 20-Punkte-Führung dachte ich mir, ey, wenn ihr es jetzt heute nicht schafft, dann wird das nie wieder was. Und tatsächlich haben sie es nicht geschafft. Ja.
Genau, sie haben die 20-Punkte-Führung verspielt. Ich habe schon dran geglaubt, aber nicht wegen der 20-Punkte-Führung. Ich wusste, das Ding wird am Ende wieder knapp. Ich bin wie LeBron, ich kann alles immer schon vorherahnen, ich bin LeCap. Nee, ich wusste das, weil du gegen Denver nicht einfach 20 Punkte eine Führung nach Hause trägst in deren eigenen Halle. Das war mir so klar, dass Denver da zurückkommen würde. Und dann, du weißt auch nie, womit dich Denver killt, ne? Dann kommen sie plötzlich mit ein paar Fastbreak-Punkten um die Ecke, wo du denkst so, ey, rennt mir jetzt Denver hier weg? Ja, die rennen dir weg, einfach in 6 Possessions hintereinander. Jedes Mal schnelle Bälle, Dunk, Layup, dies, das.
MPJ, der dann plötzlich heiß läuft, dann irgendwelche Würfe aus der Transition trifft. Ja. Es ist,
Es war vor allem Murray, muss man schon sagen. Was der dann so Mitte des vierten Viertels angefangen hat zu treffen, war schon absurd. Die Lakers, wir haben es ja letztes Jahr auch gesagt, die Lakers waren in jedem Spiel im Conference-Finale, wo sie gesweept wurden. Die waren dieses Mal in dem ersten Spiel drin, die waren in dem zweiten Spiel mit 20 vorne und verlieren es am Ende mit einem super heartbreaking, devastating Game-Winner von Jamal Murray aus der Corner. Also mehr Kawhi Leonard 2019 Raptors Game-Winner geht gar nicht. Ja. Das sah genauso aus, fällt dann auch in seine eigene Bank. Und war ein Heartbreaker für die Lakers. Ich habe so viele Nachrichten in dem Moment bekommen von Lakers-Fans, die einfach nur gebrochen waren und ich kann es verstehen. Ja,
ich habe eine Frage und die habe ich bisher noch nirgends gelesen und deswegen finde ich es sehr, sehr spannend. Es gab diesen einen Moment, Davis bekommt sein viertes Foul und Darvin Ham nimmt ihn runter. Ab diesem Zeitpunkt dominiert Jokic Hachimura, wie er möchte.
Ja.
Ich weiß, es gibt dann immer, man möchte nicht, dass er ausgefault wird. Lass ihn doch drauf. Lass ihn doch drauf, selbst wenn er sein fünftes bekommt. Jokic hat mit Hachimura gemacht, was er wollte. Und vor allem, ich finde am Anfang, die Lakers haben es mega gut gemacht. Die ersten Punkte von Jokic, das waren alles Dreier. Man hat ihn rausgehalten aus der Paint. Er konnte seine Pässe nicht spielen. Ja. Und ab dem Zeitpunkt hat er sich wieder unter den Korb drücken können. Ich hätte AD draufgelassen, hätte gesagt, okay, du hast jetzt dein viertes Foul, scheiß drauf. Du hast immer noch 2 Fouls zu gehen. Und das war irgendwie für mich so auch dieser eine Moment, wo ich mir da, ab dem Moment lief es dann einfach in eine andere Richtung. Und da denke ich mir so, muss man als Headcoach dann wirklich seinen besten Verteidiger, nicht dass AD jetzt Jokic auch das ganze Spiel überstoppen konnte, aber hätte er ihn vielleicht drauflassen sollen?
Die Frage wird oft gestellt bei sowas mit, jemand hat 3 Fouls, nimmt man ihn dann schon in der ersten Hälfte runter oder lässt man ihn auf dem Feld, das gleiche mit 4 Fouls im dritten Viertel und so weiter und so weiter. Ist immer eine Taktikfrage und man muss sagen, es hat die Lakers in den Arsch gebissen. Es war auch so, dass, wie du schon richtig sagst, niemand kann Jokic verteidigen. Ich weiß auch nicht, ob Jokic nicht vielleicht trotzdem das gleiche gemacht hätte, wenn AD auf dem Feld gewesen wäre.
Weil
es ist wirklich nicht so, dass AD das Monster ist, das Jokic raushalten kann. Er kann einen besseren Job machen als Rui, da sind wir uns alle einig. Aber ob Jokic nicht trotzdem, der ist ja so ein taktischer Spieler auch. Und ich bin mir sicher, dass der einfach ein paar Dinge auch heute ausprobiert hat. Das ist erst Game 2 in einer langen Playoff-Serie. Der probiert auch einfach mal ein bisschen aus.
Jokic probiert einfach mal gegen die Lakers Dinge aus.
aber ich glaube das Gleiche über LeBron. Also man hat bei LeBron, das hört man heutzutage nicht mehr so viel, weil die Lakers oder weil seine Mannschaft meistens der Underdog ist. Aber früher hast du immer gesagt, wenn die Cavs mal ein Spiel 1 verloren haben oder auch bei den Heat, da hieß es immer, war ein Feel-Out-Game. War einfach ein Game von LeBron, wo er mal ein bisschen probiert hat, wo er schauen wollte, was gibt mir die Defense, was geben mir meine Teamkollegen. Und ich glaube, Jokic hätte genauso gegen AD wahrscheinlich angefangen, die Zone zu dominieren. Hat dann auch ein paar Mal die Situation gehabt, dass er dann plötzlich gedoppelt wurde oder so viele Verteidiger auf sich gezogen hat, dass er den Ball einfach rausspielen konnte auf die Shooter, was halt gegen Denver wirklich keine gute Taktik ist, weil Denver hat so viel Shooting und vor allem, wie du gesagt hast, so ein KCP oder ein MPJ, das sind auch Spieler, die können auch mal einen Abend komplett kalt sein, aber du willst denen trotzdem keine offenen Würfe geben, weil du einfach nicht weißt, laufen sie irgendwann heiß.
Ja, das ist das Problem,
Das ist halt einfach passiert. Aber ich bleib dabei, auch wenn du eine 20-Punkte-Führung hast gegen Denver, vor allem bei denen zu Hause, ich habe keine Minute dran geglaubt, dass die Lakers diese 20-Punkte-Führung jetzt einfach bis zum Spielende halten. Mir war das schon klar, dass das ein enges Game wird. Und da vielleicht auch mal kurz LeBron loben. Was LeBron aktuell da macht, ist schon insane. Also in der Crunch-Time vor allem, stiehlt dann Jamal Murray, rennt übers ganze Spielfeld, hat Murray noch so halb mit an der Hüfte, geht dann hoch und dankt ihn mit 39 Jahren in einem engen Playoff-Spiel. Wie insane ist das denn?
Hat er noch 2 Dreier hintereinander getroffen. Leider die letzten Dreier nicht. Boah, wenn er den trifft, dann ist das Ding durch, Mann.
Ja, und dazu, zu dem Dreier, der letzte, also du hast recht, der hat zwei Dreier getroffen, hat dann noch einen And-One-Jumper getroffen, hatte da irgendwo im vierten Viertel auch noch einen Layup drin, also LeBron war richtig gut, hatte diesen Dunk, der hat bestimmt 10-12 Punkte gemacht in diesem vierten Viertel alleine und er hatte dann diesen Dreier und da müssen wir kurz drüber reden, weil es sind, glaube ich, noch 14 Sekunden auf der Shotclock, also es ist eine Menge Zeit auf der Shotclock und er dribbelt an die Dreierlinie und KCP, der ihn verteidigt, fällt einfach hin. Und dadurch hat LeBron für ein paar Sekunden keinen einzigen Verteidiger um sich rum und realisiert dann, ja, okay, so frei werden wir nicht mehr kommen, ich nehme jetzt diesen Dreier. Aber es war Gleichstand zu dem Zeitpunkt und ich bin mir sehr sicher, die Lakers hätten sich in dem Moment nicht für einen Dreier entschieden, der ihnen das Spiel gewinnen soll. Genau, und das ist irgendwie so ein bisschen schade von dem ganzen Play. Wenn KCP nicht hingefallen wäre, hätten die Lakers sich daraus einen völlig anderen Wurf kreiert und es wäre eine andere Zeit auf der Uhr gewesen für die Nuggets dann im nächsten Angriff. Das hat so viel verändert und das einfach nur, weil KCP hingefallen ist.
Ja, ich habe mir auch nach diesen beiden Dreiern von LeBron gedacht, bitte mach jetzt nicht irgendwie so Heat-Check oder sowas. Das ist dann auch manchmal LBJ, der nimmt dann so wilde Dreier. Und ich habe mir dann gedacht, bitte melkt einfach weiter das LeBron-AD-Pick-and-Roll, wie er es den ganzen Abend gemacht hat. Und sie haben es dann auch weiter gespielt, aber ich kann ihn dann auch irgendwo verstehen, Mann, der liegt vor dir auf dem Boden. Es ist alles wide open, der Tisch ist gedeckt.
Genau.
Aber leider.
Und du hast gerade schon zwei getroffen. Du bist heiß. Also du kannst wirklich eigentlich nichts sagen gegen diesen Wurf. Außer, dass ich wirklich glaube, dass er sich auch dachte, ja, aber shit, das ist gar nicht der Wurf, den wir kreieren wollten. Und jetzt denke ich in dem Moment, wo ich werfe, drüber nach, so, das ist nicht der Wurf, den wir haben wollten.
Ja,
und ich glaube, das ist das Einzige, was an dem Play falsch gelaufen ist, leider.
Was sagst du, hast du wahrscheinlich auch gesehen, LeBron James, also waren ja alle angefressen auf der Post-PK und LeBron James hat sich ja sehr aufgeregt über das Foul von Michael Porter Jr. An D'Angelo, das ihn da so am Gesicht getroffen hat. Ja, was sagst du zu der Situation? Da sieht LeBron dann natürlich auch immer ein bisschen aus wie ein schlechter Verlierer, wenn er sich über sowas aufregt.
Ja, also LeBron insgesamt in dieser PK, ich habe mir das dann auch angeguckt, er hat dann nämlich auch die Knicks-Situation mit reingebracht, die Knicks-Philly-Situation, über die wir gleich reden, und hat dann auch so nur so den Kopf geschüttelt und meinte so, ja, was ist mit unserer Liga passiert oder was ist das für eine Liga gerade? Er ist immer ein bisschen überdramatisch, vor allem, wenn er verloren hat. Und ich schwör's euch, wenn die Situation anders gewesen wäre, dann hätte er das Knicks-Ding nicht einmal erwähnt. Und er ist vielleicht auch völlig anderer Ansicht. Das hilft einfach nur gerade seinem Argument. Und er macht es so oft, dass er sich einfach das Ding nimmt, was seinem Argument hilft, nur damit er die Liga blöd dastehen lassen kann, um ein bisschen Druck auf die Referees auszuüben. Was sage ich dazu? Ehrlich gesagt, mir ist es nicht groß aufgefallen im Spiel.
Ja,
ich hab's echt erst danach überhaupt gesehen. Und hab dann, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es in meiner Reaction drin hatte oder nicht, aber ich habe da auch gesagt, so, ja, ey, das kannst du auch halt nicht callen. Also das kann auch mal übersehen werden, sagen wir so.
Ja.
Also wie war denn deine Einschätzung? Ich such's jetzt nochmal raus und guck's mir extra an, weil vielleicht bin ich auch gerade blind, aber ich erinnere mich nicht, dass es mir negativ aufgefallen wäre.
Ja, mir auch nicht. Also er trifft ihn natürlich schon im Gesicht, aber ja, ich weiß, das ist halt so, an diesem Call jetzt festzumachen, dass man das Spiel verliert, das gibt halt einfach keinen guten Look. Die Lakers hätten das einfach nach Hause bringen müssen. Und das haben sie halt nicht getan. Und dann zu sagen, jetzt wegen dem verliert man das Spiel, da kann ich einfach ehrlich gesagt nicht mitgehen. Hast du es nochmal offen? Hast du es nochmal angeschaut?
Ja, ich guck's mir gerade an. Ich seh erstmal gar nichts. Das sieht einfach aus wie ein ganz normaler Layup. Das ist auch nicht MPJ, das ist Aaron Gordon, der da ist. Also zumindest der Layup, den ich gerade gesehen habe. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen gibt.
Warte, ich muss auch mal ganz kurz schauen.
Und LeBron hat nämlich danach, also LeBron hat einen Layup mit 50 Sekunden auf der Uhr. So, und da regt er sich mega auf, dass er auch getroffen wurde am Arm oder am Kopf. Da würde ich sogar noch eher einen Kontakt sehen. Aber nicht mal da, nein, weil das ist nicht durchgezogen. Der wird von Jamal Murray leicht am Kopf getroffen. Aber das ist nicht in irgendeiner Weise ein Foul. Das ist einfach nur, dass die Hand von Jamal da zufällig ist. Das ist kein Foul. Und bei D'Lo, ich sehe keinen weiteren D'Lo Layup. Also wenn es um den einen D'Lo Layup gibt,
dann kannst du es dir einmal ganz kurz...
Sag mir einfach, bei wie vielen Minuten der ist.
Das ist bei...
1:06?
Im dritten Viertel?
Ach, im dritten Viertel? Ja,
okay. Im dritten Viertel 79, 69 bei 39,5 Sekunden. Also ich wenn ich es dir schicke, ist es, glaube ich, mit am schnellsten. Damit wir das Thema dann auch wirklich sauber abhaken können.
Okay, ja.
Dann weil ich weiß, dass die Lakers-Fans da gerade eben sehr, sehr, ich schicke es dir bei WhatsApp.
Ja.
Dann schaue ich es mir auch nochmal. Also genau, es war im dritten Viertel. Die Lakers führen hier zu diesem Zeitpunkt noch mit 10.
Okay.
D'Angelo Russell geht dann vorbei an MPJ. Der contestet diesen Wurf und trifft ihn dann halt. Das ist halt 0,0 auch Absicht. Also...
Ja. Okay, also jetzt, wo ich das gesehen habe, das zum Beispiel, das finde ich, kann man ruhig pfeifen. Da sehe ich jetzt, aber was hier das eigentliche Thema ist, so wie das hier steht, ist, die Nuggets haben die Challenge gewonnen. Also das wurde quasi gechallenged von den Nuggets.
Ja, deswegen sagt ja auch LeBron mit dem Replay Center, deswegen war er ja auch so angefressen. Ja.
Okay,
ja, ja.
Jetzt macht das Sorry, alles
das
Sinn.
Das habe ich vergessen zu erwähnen.
Ja, mit dem Replay okay. Center, ja. Ja gut, da habe ich auch keine Erklärung für. Also da bin ich auf LeBrons Seite, da habe ich keine Erklärung für, wenn die das gechallenged haben und die gucken sich das an und dann sagen die, nee, ist kein Foul, obwohl er ihn klar im Gesicht trifft. Das kann ich dir auch nicht erklären. Aber alles andere, was jetzt mit den Refs in diesem Spiel war und auch in dem Knicks-Spiel, reden wir ja gleich noch drüber. Ich finde, die Spieler übertreiben da ein bisschen. Da immer über Hundertstel und über die kleinsten Kleinigkeiten sich aufzuregen. Wenn du dann aber auf der anderen Seite zum Beispiel komplett vercheckst, einen Rebound auszublocken. Und dann kommen die Knicks nochmal an den Ball zum Beispiel. Oder solche Sachen, weißt du, darum musst du dich kümmern. Nicht darum, dass ein Referee innerhalb von ein paar Hundertstel Sekunden nicht die richtige Entscheidung trifft.
Ja.
Oder hier drittes Viertel eine Challenge, willst du mich verarschen? Deswegen haben jetzt die Lakers das Spiel verloren oder was?
Nee, haben sie natürlich nicht. Klar, das ist natürlich, ich verstehe auch irgendwo, dass man natürlich dann unglaublich sauer ist, weil die Lakers waren so nah dran, wie wahrscheinlich noch nie in den letzten, keine Ahnung, 5, 6 Spielen. Jetzt haben sie ja 10 Stück verloren. Und ich glaube, ich glaube, was am meisten wehtut, ey, die Nuggets haben halt nur 8 Dreier getroffen. 23,5% von draußen. 6 Dreier waren von Michael Porter Jr. Man könnte voll übertreiben, könnte sagen, auch MPJ gewinnt unter anderem mit dieses Spiel. Der trifft auch natürlich am Ende diesen ganz, ganz wilden Dreier. Es kam alles mit zusammen. Die Bank hat sowohl bei den Lakers als auch bei den Nuggets jetzt nicht irgendwie großartig funktioniert. Ich glaube, bei den Lakers war der einzige irgendwie Taurean Prince. Genau, richtig. Taurean Prince. Und bei den Nuggets hast du genau 10 Punkte von Christian Brown bekommen. Also da sind wir wieder bei dem Thema, was wir auch immer von den Playoffs sagen. Am Ende ist es dann gefühlt immer eine 6-7-Mann-Rotation, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Und genauso war es auch in dem Spiel.
Können wir kurz noch über Murray reden? Das müssen wir schon mal wertschätzen. Also der Typ ist komplett eskaliert, wie du sagst, im vierten Viertel. Der hat so viele wichtige Würfe getroffen. Das war ja wirklich ein Hin und Her, weil die Lakers haben ja auch immer in ihrem Angriff getroffen. Das war ja nicht so, dass ständig Stops kreiert wurden, sondern es war hier ein Bucket, da ein Bucket, hier ein Bucket, da ein Bucket. Und er hat einfach Denver getragen. Und dann sind es da, dann wirft LeBron diesen Dreier, über den wir gerade geredet haben, wo KCP hinfällt. Und dann hast du Jamal Murray, der mit 10-12 Sekunden auf der Uhr nach vorne dribbelt, ein bisschen Zeit noch von der Uhr runter dribbelt und dann wirklich gegen AD geht, gegen unserer Meinung nach einen Depoy-Kandidat auf jeden Fall und ihn dann einfach so einen cleanen Stepback drückt, dass AD einfach nicht nah genug dran ist und er schafft es, diesen Jumper zu treffen, fällt dann auf seine Bank einfach und hat diesen Kawhi-Moment damals von 2019 in Game 7 und es war wirklich einfach einer der klatschesten Würfe, die du wahrscheinlich sehen wirst in der NBA-Karriere. Und Jamal Murray hat viele solcher Dinge. Wir reden nicht genug darüber, wie klatsch und wie verlässlich Jamal Murray ist, wenn er denn mal gesund ist. Weil er ist nicht immer gesund. Aber wenn er mal gesund ist, dann ist der Typ wirklich Play of Money.
Was ich am beeindruckendsten finde, der wirft zuvor 3 von 16 aus dem Feld, ist eiskalt. Mhm. Und dann trotzdem zu sagen, ich glaube an mich selber und im vierten Viertel dann so aufzudrehen und dann vor allem auch das Selbstbewusstsein zu haben, hey, ich nehme jetzt diesen letzten Wurf, der mega stark contested ist von AD. Ja. Absoluter Wahnsinn. Ich glaube, am Ende hat er dann im vierten Viertel 14 Punkte, 15 Punkte, 6 von 8, irgendwie sowas. Genau, richtig. Und gewinnt dann dieses Spiel. Und ja, du merkst es ja auch an der Reaktion von Jokic, von Malone. Alle sind komplett eskaliert. Yeah. Die wussten natürlich auch, ey, dass wir das noch gewinnen. Wow, das ist auf jeden Fall nicht nur. Mir hat vorhin, glaube ich, jemand geschrieben, sind die Denver Nuggets das Leverkusen des Basketballs, weil Leverkusen in der Saison immer so spät Spiele gewinnt, nach der 90. Okay. Minute, und die Nuggets wirken irgendwie so unbesiegbar. Die Frage an dich, sind sie unbesiegbar? War es das für die Lakers? 2-0 steht das jetzt. Oh. Die Lakers-Fans heute sind natürlich komplett deprimiert. Du liest überall nur, ja, ciao, sweep, 4-0. Packen unsere Sachen, gehen wir wieder heim.
Also, boah, das ist super schwer, die Frage. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es schon vorbei ist. Ich glaube jetzt auch nicht mehr an den Sweep, weil du musst jetzt wirklich auch erstmal zweimal in LA gewinnen. Und wir reden dauernd darüber, ja, jetzt sind sie 10-0 über die letzten 2 Jahre gegen die Lakers, ja. Aber weißt du, wie schwer es dann sein wird, 11-0 und 12-0 und so weiter zu gehen gegen dieses Lakers-Team? Also irgendwann fressen die dich auch mal. Die wissen auch, wie sie gegen dich scoren können. Das erste Spiel kannst du echt so ein bisschen, ich will es nicht komplett an ihm festmachen, weil es auch unfair wäre, aber D'Lo hat halt nicht gespielt, wie er normalerweise spielt. In der Saison war D'Lo so viel besser. Dann kommt er da rein, hat ein katastrophales Game 1 und jetzt in Game 2 hat er wirklich stark ausgesehen. Er wird jetzt auch nicht in jedem Spiel 7 von 11 Dreiern treffen, das ist schon klar, aber D'Lo hat viel besser gespielt und kann viel besser spielen, als er in Game 1 gezeigt hat. Und alleine mit einem gesunden LeBron, AD und einem Roleplayer, lass es Reeves sein, lass es D'Lo sein, damit hast du immer eine Chance. Ja, ja, es ist nicht so, dass die Serie vorbei ist, aber es ist natürlich verdammt hart, gegen Denver zu gewinnen, wenn sie schon 2-0 führen. Also das ist eine Mammutaufgabe jetzt. Davor war es eine sehr schwere Aufgabe, jetzt ist es eine Mammutaufgabe.
Du hast vor allem einfach die Gefahr, dass die zu dir kommen und gewinnen das dritte Spiel. Und dann ist es
natürlich vorbei. Klar, 3-0 hat noch nie jemand aufgeholt.
Ja, und jetzt bei einem 1-1. Ah, es ärgert einen schon so ein bisschen, weil das natürlich eine Serie ist, die alles irgendwie aufheizen könnte, die sehr viel Spannung mitbringt. Jetzt steht es halt 2-0. Es geht irgendwie seinen auch irgendwo fast erwartbaren Weg. Ich glaube, der Großteil hat wirklich 4-2 getippt für die Denver Nuggets. Jetzt müssen die Lakers halt wirklich schauen, dass sie das dritte Spiel nicht verlieren. Und das kann halt leider auch immer passieren. Denver ist auch auswärts einfach super stark. Mhm. Und da kannst du jetzt natürlich auch sagen, treffen die von draußen nochmal so schlecht? Eher unwahrscheinlich. Mhm. Also es hat ja keiner wirklich getroffen, außer Jokic und MPJ. Alle anderen haben nur Bricks geworfen. Ja.
Ich sehe gerade, die ganze Bank war einfach 0 von 9. Dann Murray 0 von 5. Caldwell-Pope 0 von 4. Aaron Gordon 0 von 2, es haben echt 2 Leute sonst nur Dreier getroffen. Und die Lakers haben 43% Dreier getroffen. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Ich frage mich, ob Rui besser spielen wird. Der hat jetzt wirklich katastrophal ausgesehen in Game 2, hatte 3 Punkte. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, ob er besonders gut war in Game 1. Und ich frage mich, ob von ihm nicht.
Auch in Game 1 war, glaube ich, ganz, dass wir ihm nicht Unrecht tun. Ich ruf's mir einmal. Okay, er hatte 7 Punkte. Okay.
Ich wollte sagen, genau, ich weiß es nicht mehr, aber ich dachte eigentlich, er war da auch schlecht. Und er startet halt, spielt 38 Minuten, du bekommst von der Bank eh nicht viel. Du brauchst die ganze Zeit Rui und AD im besten Fall beide auf dem Feld, weil Denver auch einfach groß ist. Deswegen macht es eigentlich Sinn, wenn du so startest, dann brauchst du mehr von Rui. Also 1 von 7 ist schwach.
Ja. Er steht halt bei diesem -7. Das sind genau die Minuten, wo ich vorhin angesprochen habe. Man, das hat sie einfach auch mit unter anderem gekillt. Okay, also 2-0 für die Denver Nuggets. Die Lakers mit der Riesenmöglichkeit. Es war fast nahezu das perfekte Spiel. Aber du brauchst halt das perfekte Spiel, um gegen die Nuggets zu gewinnen. Ja. Und geht's da jetzt eigentlich weiter? Schauen wir mal ganz kurz. Donnerstag, glaube ich, oder? Das ist nämlich ein bisschen Pause, weil die ja jetzt auch immer Freitag sogar erst. Freitag um 4 Uhr. Also jetzt ist richtig
von
viel
Donnerstag
Pause.
Auf Freitag quasi.
Genau, von Donnerstag auf Freitag. Gut. Sixers Knicks skippen wir natürlich.
Also Sixers Knicks, ich würde es gerne aus deiner Perspektive hören. Ich denke, alle Leute haben es mittlerweile mitbekommen. Das war auch ein unglaublich knappes Game. Am Ende gewinnen es die Knicks, ich glaube so mit 5 Punkten Unterschied oder sowas. Nee, mit 3 Punkten Unterschied sogar nur.
Ja.
Genau, man hätte sogar noch theoretisch ausgleichen können, wenn man Philly ist. Und es gibt eine sehr, sehr strittige Situation in der letzten Minute, wo es darum geht, wurde Tyrese Maxey beim Einwurf zum einen gefoult und die Sixers hätten da eigentlich einen Foul bekommen sollen. Und dann, nachdem Tyrese gefoult wurde, wird möglicherweise ein Timeout gecallt von Nick Nurse, dem Coach des Sixers, vielleicht nicht. Oder es wird irgendwann ein Timeout auf jeden Fall von ihm gecallt, das sieht man. Die Frage ist nur, hat Maxi zu dem Zeitpunkt überhaupt den Ballbesitz oder ist der Ball schon bei New York oder liegt der Ball einfach irgendwo und wir wissen nicht, wer gerade Ballbesitz hat. Das ist die strittige Situation. Daraus entsteht dann nochmal New York Dreier. Die haben damit eine 6 Punkte Rückstand aufgeholt und schaffen es damit, dieses Spiel am Ende auch zu gewinnen. Es war eine Riesenszene. Alle reden darüber. Und jetzt würde ich gerne erstmal deine Einschätzung hören. Wie hast du diese Szene erlebt und was hast du dir im Nachhinein über die Schiedsrichterleistung gedacht in der Szene?
Ja, ich war natürlich unglaublich frustriert, weil ich mir dachte, also wir sind erstmal super reingestartet in das Spiel. Maxi hat seine Dreier getroffen, Embiid sah in Ordnung aus, da hatte ich so Angst, dass Embiid jetzt irgendwie bloß mit halber Kraft spielt. Das sah ehrlich gesagt nicht so aus. Die Knicks haben uns ganz gut rausgehalten aus der Zone, deswegen musste man selber viele Würfe treffen. Man muss aktuell, weil ich bin mir ziemlich sicher, wir würden das später auch wieder vergessen, man muss gerade eben echt froh sein. Jalen Brunson ist komplett kalt bisher in dieser Serie. Ja, ja. Also der hat jetzt im ersten Spiel 8 von 26 geworfen aus dem Feld und im zweiten Spiel 8 von 29. Der wird gerade eben wirklich getragen. Und wir haben die Kategorien jetzt zwar noch nicht besprochen, aber ich sag dir jetzt mal meinen Spieler der Woche. Ich kann es einfach nicht glauben, was der gerade eben spielt. Der regt mich so auf, der Typ, im positiven Sinne auch. Josh Hart.
Ja.
Was ist mit dem los?
Habe ich auch. Hatte 15 Rebounds gestern, 4 davon offensiv. Ist ein Monster, offensiv, defensiv. Ja, ist eine Maschine. Ich feiere den auch krass. Hey, ich habe ihn nur einen Hartenstein.
Ja, der nimmt in der Transition den Dreier, wo ich mir denke, Alter, wer bist du? Du bist Josh Hart. Kannst du mal aufhören, solche Würfel zu treffen? Verdammte Scheiße. Und dann, was der halt auch rebound-technisch macht, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Auf jeden Fall, die Knicks drehen dann das Spiel. Da war ich dann schon wieder so ein bisschen pessimistisch, aber habe mir dann gedacht, okay, Philly kommt wieder einigermaßen rein. So, dann führst du am Ende wirklich, Maxi hat dann den Dreier getroffen, kommt dann nochmal an die Freiwurflinie, Kyle Lowry lässt dann auch einen liegen, was dir nicht passieren sollte, wenn es dann so eng zugeht. Und dann kommt diese absolut wilde Situation, erstmal hat Jalen Brunson dann den Lucky Bounce, wo ich mir so denke, warum denn genau jetzt? Warum genau jetzt muss der Dreier reinfallen? Und dann kommen wir zu dem Punkt mit den Timeouts. Das erste Timeout gebe ich Nick Nurse nicht. Man merkt, er zögert irgendwie so und macht dann auch selber so.
Genau
richtig. Also das kann man ihm nicht geben, weil die Leute diskutieren darüber. 2 Timeouts, nein. Beim ersten merkt man erst. So, dann kommt der Inbound. Maxi, es gibt so viele Winkel, ich behaupte, hat Possession. So, das werden sich immer die Meinungen...
Können wir erst kurz über das Foul reden? Weil das
Achso, ja, Foul war es auch noch.
Genau, weil es ist ja... Also, aber es fängt, wenn man ganz fair ist, fängt es damit an, dass Maxi in Josh Hart reinrennt und ihm Push-Off gibt. Da könntest du, wenn du ganz kleinlich bist, könntest du da offensiv vollpfeifen, Maxi. Dann, das wird aber meistens nicht gepfiffen. Dann hast du das Brunson-Foul an Maxi und da bin ich bei jedem Philly-Fan und da habe ich auch selber gesagt, das ist ein Foul und das muss eigentlich gepfiffen werden. Dass sie das laufen lassen, bisschen fragwürdig. Und jetzt kannst du wieder mit Thema zweites Timeout. Hat er da den Ball in der Hand oder hat er ihn nicht in der Hand? Und muss es ein Schiri sehen, ist eigentlich meine Frage, weil es geht hier wirklich um Hundertstel Sekunden.
Ja, es ist natürlich unglaublich schwierig. Ich sag dir mal ganz ehrlich, man könnte jetzt richtig gemein sein und sagen, Nick Nurse, du merkst doch, es brennt gerade eben alles. Nimm einfach das Timeout, wenn Maxi an der Seitenlinie steht.
Ja, nimm's früher. Dann,
nimm's einfach früher. Du merkst, es ist gerade eben einfach, es ist keine Struktur in der Defense. Du hast doch gemerkt, die Knicks haben sofort mit der Ganzfeldpresse sind vorne draufgegangen. Es gab keine wirkliche Anspielstation. Es war einfach so, ich weiß nicht, ob Nick Nurse vielleicht sich auch selber gedacht hat, Mann, scheiße, warum habe ich da das Timeout nicht einfach klar durchgezogen? Ne? Ja. So, weil dann kannst du darüber reden, war das ein Push-Off, hat Maxi Possession? Ne? Dann, gut, das zweite Timeout, das ist ein klares, weil er macht ja so und rennt irgendwie in die Richtung Mittellinie. Jetzt kann man nur darüber diskutieren, hatte Maxi den Ball in der Hand, Possession? Das erinnert mich so ein bisschen an damals, Austin Reeves? War das auch Austin Reeves, der den Ball so unterm Oberschenkel hatte?
Ja, doch, das war Austin Reeves, ich weiß nicht mehr gegen wen. Und da ging es auch darum, hatte er Possession oder nicht, ja.
Ja, gut. Also ich bin der Meinung, Maxi hatte Possession. Es ist sicherlich auch so eine Millisekundenentscheidung. Muss das ein Ref sehen? Da müsste ich mir jetzt tatsächlich nochmal anschauen, wo der Ref gerade eben stand. Ich weiß, wo Nick Nurse stand, aber ich weiß gerade nicht, ob ein Ref da an der Ecke stand, um das sehen zu können. Ja, weißt du das noch?
Ich kann es dir sagen. Also der Ref steht da, wo du ihn gerne hättest. Der kann Nick Nurse sehen, der kann auch die Situation am Ball sehen.
Ja, dann muss er es sehen.
Ich habe es wirklich Millisekunde für Millisekunde abgespielt. Jede Hundertstel Sekunde habe ich mir angeguckt. Und Maxi hat für vielleicht eine halbe Sekunde wirklich diesen Ballbesitz, weil er ist zwar ein bisschen länger in Ballbesitz, da ruft Nick Nurse aber lange noch nicht Timeout. Ja. Erst eigentlich, als Maxi mit dem Ball in der Hand hinfällt, erst dann signalisiert Nick Nurse Timeout. Jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich der Schiri bin, ja, das passiert so schnell, überleg mal, wie schnell eine Person hinfällt auf dem Boden. In der Situation muss ich jetzt als Schiri entscheiden, okay, Nummer eins, hat Maxi jetzt Possession von dem Ball? Nummer zwei, also der muss ja selber erstmal verarbeiten, was er gerade sieht. Der sieht, okay, Maxi fällt hin, so, da ist sein natürlicher Instinkt ist, da muss ich jetzt erstmal hingucken, um zu sehen, dass da kein Foul passiert. Dann sieht er Nick Nurse aus dem Augenwinkel, der vielleicht jetzt langsam das Timeout anfängt zu zeigen. Ey, da geht's um eine halbe Sekunde in so einer stressigen Situation mit 20.000 Leuten, die ausrasten um dich herum. Ich weiß nicht, ob man dem Ref das geben muss, dass man sagen muss, nee, das hätte er sehen müssen. Weil wirklich, wenn du es dir nochmal anguckst, Maxi fällt hin und quasi ab dem Moment, wo er hingefallen ist, hat er schon nicht mehr die Possession für den Ball. Und es da schreit so Nick Nurse dann Timeout. Ich weiß nicht, ob du es ihm geben musst. Aber ich bin, keine Ahnung, ich bin, glaube ich, in der Serie ein bisschen mehr den Knicks auf jeden Fall wohlgesonnen. Ich mag das Knicks-Team einfach mehr. Ich gucke denen lieber zu. Deswegen, es kann gut sein, dass ich hier auch ein bisschen subjektiv bin. Aber ich persönlich finde nicht, dass der Ref das hätte sehen müssen.
Ja, nee, also ich finde das eigentlich ganz objektiv zu sagen, dass da so viel auf einmal passiert, dass es halt unglaublich schwierig ist. Und deswegen komme ich auch nochmal zurück zu meinem Punkt. Wenn Nick Nurse einfach vorher die Timeout nimmt, dann passiert das alles gar nicht.
Genau.
Und dann passiert halt auch noch was unfassbar ist. Also im Endeffekt war das für mich gefühlt der Game-Winner. Dante DiVincenzo nimmt den Wurf und dann kommt Isaiah Hartenstein angebrettert und also es ist einfach, also generell, man muss sagen, es war nicht nur diese Possession. Isaiah Hartenstein hatte ein unfassbares Game. Dieser Lefty.
Der Game-Saving-Block gegen
Maxi. Ja, genau, das kommt dann auch noch dazu. Dann, ich weiß nicht mal, wie man diesen Wurf von ihm nennen möchte. Der schubst den Ball immer so mit der linken Hand.
So ein Jump-Hook einfach so komisch.
Genau. Den hat der auch irgendwie die ganze Zeit konstant getroffen. Ich muss mal ganz kurz nachschauen, wie viele. Er hat 15. Nee, das war Josh Hart.
Muss auch sagen. Er hatte heute nicht so viele Rebounds. Ich glaube nur
aber
8 oder
davon
so.
Aber 4 offensiv.
Ja, genau. Er ist ein Biest und er verteidigt so, so gut unterm Korb gegen Embiid. So gut du halt verteidigen kannst gegen Embiid, ne? Aber er macht einen guten Job.
Ja, und dann. Dann passiert es halt, dass der Ball nochmal rauskommt auf Dante DiVincenzo. Dafür ist der natürlich dann viel zu gut, als wenn er sich dann vor allen Dingen im Rhythmus, der hat gerade eben einen daneben geworfen und dann bekommst du nochmal den Wurf mit der Bewegung und dann macht er den natürlich rein. Dann auf der anderen Seite der Block von Hartenstein. Ich war komplett gebrochen, ganz ehrlich. Also, weil ich mir einfach nur so dachte, man, das hätte man gewinnen können. Und ich will auch nach wie vor nicht sagen, dass diese Serie schon vorbei ist, weil man merkt schon auch, dass die Knicks auch brutale Probleme haben mit Philly. Aber jetzt wird es natürlich dann erstmal schwierig, weil auch die Knicks sicherlich auswärts vielleicht mal ein gutes Spiel erwischen können. Ich habe unglaublich Angst vor dem ersten guten Jalen Brunson-Game. Das wird kommen. Davor habe ich richtig, richtig Schiss. Und dann wird das eine schwierige Serie. Also noch bleibe ich bei meinem Pick in 7 für die Sixers, aber es ist schon ein bisschen weniger optimistisch. Ja, und
Es ist so eine geile Serie. Es ist so eine geile Serie, dieser Offensiv-Rebound von Hartenstein. Das darf Philly halt nicht passieren. Da bin ich bei der gleichen Sache, was wir gerade mit LeBron besprochen haben. Du kannst dich noch so sehr über die Schiedsrichterleistung aufregen. Warum zur Hölle kommt Isaiah Hartenstein in dem Moment an den Ball? Das ist die letzte Minute. Die Knicks schießen den Ball. Da musst du den Rebound haben. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, dass der nicht ausgeboxt wird.
Ja.
Und in so einem Moment kannst du dich dann natürlich danach in der PK hinstellen und sagen, uns wurde ein Timeout nicht gegeben. Ja, it happens. Shit happens. Manche Calls kriegst du, manche bekommst du nicht. Manchmal wirst du unfair behandelt. Das kann alles sein. Aber du kannst nicht aufhören, auszuboxen. Weil das hat den Knicks dieses Spiel gewonnen. Treffen die den Dreier nicht und Philly holt einfach den Rebound, redet keiner über diese Maxi-Situation, weil das Ding einfach vorbei wäre, weil Philly dann einfach das Spiel gewonnen hätte.
Ich schaue mir das gerade eben auch nochmal an mit Maxi, mit der Possession. Das ist so wild. Das ist so genauso, wie du gesagt hast, wenn du in der richtigen Sekunde stoppst, dann hat er den Ball natürlich in der Hand. So, weißt du, am Ende muss ich jetzt auch sagen, damit wir das Thema einfach abhaken, die Beschwerde bringt sowieso überhaupt nichts.
Genau.
Das Einzige, was vielleicht passieren könnte, und auch das ist ja eigentlich was nicht Sinn der ganzen Sache sein sollte, wenn sowas passiert, ein Team legt Beschwerde ein und die Refs erkennen vielleicht, okay, wir haben hier einen Fehler gemacht, ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten beiden Spielen pro Philly gepfiffen wird. Was du aber auch als Fan nicht möchtest, ich kann es mir aber vorstellen. Mhm. Es ist in der Vergangenheit schon ein paar Mal passiert, es gab eine strittige Situation und plötzlich im nächsten Spiel gibt es irgendwelche Pfiffe, wo du dir so denkst, okay, muss man jetzt nicht unbedingt pfeifen, ne? Aber ja.
Du meinst, es wird dann mehr für Philly gepfiffen, obwohl Philly die Beschwerde einlegt?
Es wird pro Philly gepfiffen, quasi jetzt okay. Dann auch noch zu Hause. Ich könnte es mir auf jeden Fall
vorstellen. Ja gut, zu Hause, das kann ich mir auch vorstellen, dass zu Hause in Philly die Schiedsrichter sich jetzt nicht von Minute 1 anlegen mit 20.000 verrückten Philly-Fans. Gott, nee. Ja, das glaube ich auch. Philly-Fans
sind ganz übel und das meine ich leider auch nicht im positiven Sinne, sondern
ja.
Fahre ich lieber in dem MSG, sage ich dir ganz ehrlich.
Wer wirklich Bock macht, sind diese Knicks-Fans. Da hat jemand auch was Geiles gesagt, ich weiß nicht mehr, woher ich das habe. Da meinte er, ey, diese Knicks-Fans sind so der Wahnsinn irgendwie. Es ist ja unglaublich, was das für eine geile Crowd ist. Und dann meinte einer der Knicks-Fans, hat dann irgendwie geantwortet und meinte so, ja, das stimmt zwar, aber das Problem ist auch, dass die halt sofort, wenn dein Team schlecht ist, das eigene Team ausbuhen. Und er meinte, das haben wir die letzten 20 Jahre halt so viel mehr erlebt. Und das war richtig schlimm teilweise auch im MSG, als die Knicks halt immer so schlecht waren. Aber jetzt gerade, wir haben es ja jedes Jahr gesagt, immer wenn die Knicks jetzt zuletzt in den Playoffs waren, haben wir es ja krass gefeiert. Und seit Brunson da ist es sowieso so eine andere Energie in dieser Franchise. Du musst dir da auch mal vorstellen. Das
ist einfach ein cooles Team. Ja.
Früher haben wir über die Knicks geredet. So, ey, keiner wollte überhaupt irgendwas von denen.
Ja.
Wir machen kein Segment über die Knicks. Genau, und heute, ich weiß nicht, ob du das so auf dem Schirm hast, aber in den USA ist ja dieses College-Thema auch immer so riesig. Ne? Wer war mit wem am College? Und Brunson, Hart und DiVincenzo waren ja alle in Villanova.
Genau, oder? Richtig.
Heißt es so? Ja. Und haben da auch einen Titel gewonnen. Ich gucke nicht so viel College-Basketball, aber haben da auch einen Titel zusammen gewonnen. Und ich glaube, dieses Villanova ist aber mehr so in der Philly-Gegend, ne? Weil ich habe jetzt ein paar Mal im Broadcast haben die gesagt, so ja, wenn die Villanova-Guys jetzt nach Philly gehen, dann ist das voll die komische Dynamik, weil Philly-Fans die eigentlich lieben, aber die dürfen sie nicht lieben, weil die jetzt in den Playoffs halt gegen sie sind. Ich weiß nicht, ob das ganz hinkommt, aber ich meine, so
die Pennsylvania, jetzt musst du geografisch helfen, ich glaube schon,
Pennsylvania
oder?
Pennsylvania ist, da ist die Hauptstadt Philly. Ja. Oder da ist die größte Stadt zumindest Philly, ja, okay. Und auch sehr, sehr interessant, Brooklyn-Fans, da müsst ihr jetzt stark sein. Der vierte Spieler, der eine Meisterschaft da gewonnen hat mit diesem DiVincenzo und Brunson-Team, war Mikal Bridges. Und deswegen wird die ganze Zeit überlegt, so ey, wie kriegt man Mikal darüber? Weil stell dir mal vor, Mikal noch bei dem Team.
Ja.
Das wäre so krass. Und was das für ein Zusammenhalt ist in so einem NBA-Locker-Room, wenn du da vier College-Champions hast, die zusammen gespielt haben.
Das wäre irre. Aber die holen sich Giannis. Also von dem her.
Jetzt will er mir ganz am Ende noch kurz was reindrücken.
Genau, richtig. Ich muss jetzt irgendwie noch so ein bisschen. Der Podcast-Titel heute ist auch wieder Giannis zu den Knicks.
unser Running Gag, Leute, das haben wir, glaube ich, neulich schon erzählt, ist immer, wenn wir uns nicht sicher sind mit einem Titel, dass wir dann einfach immer machen, Warriors in der Krise. Das ist einfach so ein perfekter Titel für einen Podcast. Und wir haben vorhin vor dem Pod schon überlegt, so, ey, wie nennen wir den Pod heute? Das sind so krasse Themen. Und da habe ich auch gesagt, ja, Warriors in der Krise, ganz klar.
Ja, absolut.
Das ist einfach wenn ihr das mal wieder seht irgendwann, dann wisst ihr, yo, das ist der Insider von den Jungs.
Ich glaube, wir sind mit den beiden Partien durch. Wir haben vorhin ganz kurz über Cavs und Magic geredet. Mir hat das definitiv gereicht. Ich muss zu diesem Matchup nicht mehr sagen. Ich glaube, worauf ihr jetzt gerade eben alle noch wartet, ist sicherlich Mavs gegen Clippers. Das erste Spiel wurde am Sonntag gespielt. Und das war eine Demontage. Also ich glaube, wir waren auch alle irgendwo enttäuscht, weil es war das 21.30 Uhr Game. Davor gab es Heat gegen Celtics. Das kann man, glaube ich, auch relativ kurz abhaken. Das ist einfach ein, zwei Klassen Unterschied, auch wenn die Heat sogar zwischenzeitlich dann einmal ganz kurz dran waren. Aber wenn die Celtics dann nochmal irgendwie kurz ernst gemacht haben, dann war das auch wieder eigentlich relativ eindeutig. Deswegen, ich glaube, in der Serie, da wird nicht großartig irgendwas passieren. Aber jetzt Mavs gegen Clippers. Ich bin auch immer noch bei den Mavs. Du bist auch immer noch bei den Mavs.
Ja.
Was stimmt uns immer noch optimistisch nach diesem ersten Spiel, in dem gar nichts funktioniert hat? Das war wahrscheinlich mit die schlechteste Saisonleistung der Mavs, wenn nicht sogar in den letzten Jahren.
Genau, ich glaube, das stimmt mich am positivsten, was die Mavs angeht, nämlich, dass sie nie wieder so scheiße spielen werden. Also die haben 8 Punkte im zweiten Viertel gemacht. Eine Mannschaft mit Luka, Kyrie und den ganzen anderen, die sie haben, die machen 8 Punkte in einem Playoff-Spiel. Das wird nicht mehr passieren. Die Mavs sahen katastrophal aus. Wirklich katastrophal. Vom Jumpball an. Die wurden gefressen unterm Kopf von Zubats.
Ja, Zubats hat die auseinander gemacht, was er wollte, ey.
Vor allem, wenn du dir jetzt mal vorstellst, die Leute kommen mir die ganze Zeit mit, ey, Dallas wird auch die Nuggets zerstören und Dallas wird all the way dieses Jahr gehen. Alter, ihr wurde gerade von Zubats in der Zone auseinandergenommen. Wisst ihr, was Jokic mit euch machen wird? Wisst ihr, was AD mit euch machen würde? Also da muss auf jeden Fall mehr Energy kommen, wird aber auch kommen. Gafford ist auch nicht so trash, dass er von Zubats in der Serie auseinandergenommen wird über 7 Spiele. Du hast wirklich, ich glaube, Kyrie und Doncic haben zusammen irgendwie 60, 63 Punkte sowas gemacht. Der Rest des Teams, die Hälfte davon, wenn überhaupt, die haben nichts getroffen. Die haben einfach so energielos gespielt. Es gab dieses Sinnbild, war, als Doncic dann einmal ein Play hatte, da ist er so, da steht er ungefähr an der Freiwurflinie, hat seinen Gegenspieler gerade irgendwie aus der Balance gebracht und dann ist Maxi Kleber komplett frei unterm Korb und er passt ihm den Ball und der Ball geht durch die Hände von Maxi. Und du siehst Luca so sauer einfach. Der war richtig angepisst auf seinen Teamkollegen in dem Moment und das war aber sinnbildlich dafür, was da für eine Energie insgesamt den ganzen Tag von den Mavs gebracht wurde. Und um es jetzt mal auf die andere Seite zu bringen, natürlich Respekt für die Clippers für die Leistung. Das war defensiv sehr, sehr stark. Offensiv, finde ich, war das mit das Beste, was ich von Harden und Westbrook gesehen habe, wie sie ein Spiel kontrollieren. Ich glaube nicht, dass die das nochmal so hinbekommen. Ich glaube einfach nicht, dass die nochmal so gut spielen werden gegen die Mavs. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn jemand den Beweis sucht, ja, ich kann euch den Beweis gerne geben. James Harden, du weißt es noch am besten, letztes Jahr bei Philly in den Playoffs, sowas von inkonstant. Im ersten Spiel 23 Punkte, im nächsten Spiel 8 Punkte. Spiel darauf 21, dann 17. Dann 45 Punkte, dann 12 Punkte, 16 Punkte, 42 Punkte, 17 Punkte, 13 Punkte, 9 Punkte. Der Mann ist crazy inkonstant in den Playoffs. Und er war jetzt auch in der zweiten Saisonhälfte oder im letzten Saisondrittel, sagen wir, war er nicht mehr herausragend gut oder so, dass du gesagt hättest, oh, warte mal auf James Harden in den Playoffs, das wird richtig wild. Es ist so, dass er verschrien ist als notorischer Playoff-Joker. Es ist so, dass er oft von einer unglaublichen Performance in eine absolute No-Show-Performance abtaucht in den Playoffs. Und ich sehe also ich habe keinerlei Schiss, ehrlich gesagt, wenn ich die Mavs bin, jetzt vor diesem Clippers-Team. Ich finde immer noch, die Mavs sind besser. Den Clippers fehlt immer noch Kawhi. Die Mavs werden justieren. Die Mavs werden mit anderer Energie kommen. Und die Mavs werden alleine aus lauter Wut, glaube ich, wird Doncic den in 40 drücken. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt wirklich ein enges Spiel sehen in Game 2.
Die Frage, die ich mir immer noch stelle, vielleicht ist es auch einfach, er ist auch nur ein Mensch. Was war mit Doncic los in diesem Spiel? Der war von Anfang an so unsicher in seinen Aktionen. Der hat irgendwie den ersten Bucket gemacht und danach hat er eigentlich ein paar Mal den Weg frei zum Korb, wo er dann selber auch den Abschluss sucht. Er spielt noch einen Pass und noch einen Pass. Irgendwie waren da Pässe mit dabei, die waren nicht Doncic-like. Und dann hat er sich auch irgendwie selber den Rhythmus genommen. Die Jungs haben dann natürlich auch von draußen gar nichts getroffen. Also Björn hat es ja auch gerade eben schon gesagt, da lief einfach überhaupt nichts zusammen. Du hast von Gafford hast du bloß 3 Punkte bekommen, der hat aber auch bloß 14 Minuten gespielt. Auch das wird sicherlich nicht passieren. Du musst halt natürlich auch schon gucken, aber ich meine, so kacke ist Zubats dann auch wieder nicht, dass Zubats erst gar nicht in diese tiefe Position kommt. Weil wenn Zubats irgendwie 2-3 Meter vom Korb weg den Ball bekommt, dann wird das für so einen Spieler schon viel, viel schwieriger, den Abschluss zu finden. Also das muss man natürlich besser kontrollieren. Dann kommt ein Derek Lively gefühlt nach 4 Minuten rein, spielt seine erste Playoff-Partie. Und natürlich reißt er da jetzt nicht irgendwie großartig was ab, vor allem wenn Kyrie und Luka Doncic dann auch nicht funktionieren. Und ja, ich kenne James Harden, ich will jetzt nicht sagen so gut wie kein anderer, aber ich weiß halt, wie James Harden funktioniert. Und wenn James Harden seine ersten Punkte trifft und er hat direkt seinen Rhythmus, dann kann er explodieren. Und das musst du ihm einfach im nächsten Spiel sofort wegnehmen. Und er hat halt direkt seine ersten Dreier alle verwandelt. Der Floater ist gefallen aus der Mitteldistanz. Und natürlich muss auch Luca sich also selber an die Krawatte fassen. Ne? Ey, James Harden hat einen Move gemacht und war jedes Mal an Doncic vorbei. Also auch das darf natürlich nicht.
Katastrophe.
Das darf natürlich auch irgendwie nicht passieren. Und dann, weil du ihn auch vorhin ganz kurz schon angesprochen hast, den Mavs hat dann auch einfach jemand gefehlt, der da mal ein Zeichen gesetzt hat, ein Energizer, wie Westbrook von der Bank bei den Clippers. Wir haben es vor den Playoffs angesprochen, das ist wahrscheinlich mit seiner größte Stärke. Der kommt rein, der bringt dir Energie, der hat sich mit PJ Washington direkt angelegt, die beiden haben sich dann lieb gehabt, hat dann diesen Alley-Oop-Pass von James Harden verwandelt, also jemand einfach, der Energie mit reinbringt, und das bei den Mavs gab es niemanden. Hey, die sind alle übers Feld gedrottet. Der Einzige, der dann wirklich im dritten Viertel Gas gegeben hat, und das hat mich echt beeindruckt, Kyrie Irving hat nochmal alles rausgeballert, 20 Punkte, 8 von 8, hatte geile Aktionen mit dabei, und deswegen, ich bleib auch dabei. Also die Mavs sind für mich das Team, was offensiv stärker, also vor allen Dingen, was auch den stärkeren Outcome haben kann, die auch einfach mehr explodieren können. Ich glaube auch einfach nicht an diese Clippers Offense, wo es dann echt schwierig wird, wenn Kawhi Leonard dann auch nochmal zurückkommen sollte, komplett fit, weil dann ist es natürlich tough. Dann hast du noch einen weiteren Isolation Scorer, wenn es dann halt bei Harden nicht funktioniert oder bei PG, hast du nochmal einen Kawhi Leonard, der dann auch mal für Scoring sorgen kann. Aber so overall, die Leute sind ja komplett eskaliert und haben gesagt, die Serie ist jetzt schon vorbei. Ich habe ich habe auf meinem YouTube-Kanal, habe ich Clippers in 4 als Videotitel gemacht. Das habe ich natürlich nicht ernst gemeint, weil ich einfach mir nur so denke, die ersten Spiele sind gespielt und die Leute rasten schon wieder komplett aus. Jede Serie war gefühlt schon vorbei. Es ist nichts weiter passiert, als dass alle 8 Heimteams ihr erstes Spiel gewonnen haben. Ob du das mit 30 gewinnst, mit 40, mit 50, scheiß drauf. Natürlich hast du ein paar Fragezeichen. Weiß ich nicht, wollen wir gleich noch ganz kurz über Timberwolves Suns sprechen? Das war irgendwie auch,
können wir auch noch ganz kurz. Ich würde einfach sagen, wir machen gleich noch alle Serien durch, damit wir alles mal besprochen haben. Aber Clippers Mavs war auf jeden Fall schon so ein bisschen das populärste Spiel insofern, dass es halt einfach so komisch war, weil keiner das erwartet hat.
Ja,
und ich glaube, wir haben alle Punkte jetzt auch fast schon gehittet. Ich würde, also das klang jetzt ein bisschen sehr negativ von mir, alles Richtung Clippers. So krass soll es gar nicht sein.
Das klang so, als wenn sie verloren hätten von uns.
Ja, nee, ich wollte quasi nur darauf hinaus, dass wir hier ein Spiel gesehen haben, was von beiden Mannschaften sehr extrem war. In einmal eine negative Richtung bei Dallas und bei den Clippers halt in eine sehr positive Richtung. Und ich bin voll bei dir, dieses James Harden-Phänomen von, wenn er seine ersten paar Würfe trifft oder wenn seine ersten 2, 3 Anspiele klappen, dann hast du so einen anderen James Harden, als wenn die nicht klappen am Anfang. Mhm. Und deswegen kannst du dich meiner Meinung nach nicht wirklich darauf verlassen, dass er dir nochmal ein 28 Punkte und 8 Assists Spiel gibt. Kannst du meiner Meinung nach dich einfach nicht darauf verlassen. Das ist auch eine Mannschaft, die startet Amir Coffey und Terrence Mann. Also das ist auch nicht so, dass die Clippers so mega stacked wären. Die haben Glück, dass sie so viel Production bekommen haben von Westbrook von der Bank, dass Westbrook so eingeschlagen hat. Ich meine, Westbrook gibt dir immer Production von der Bank, aber dass er auch 5 von 8 trifft und vor allem 2 von 4 Dreiern, das ist ja nicht typisch, dass Westbrook so hochprozentig schießt. Und das sind nur 13 Punkte und das sind verhältnismäßig wenig Punkte, aber jeder, der Basketball guckt, weiß, wenn die zum richtigen Zeitpunkt fallen, dann nimmt es einfach dem gegnerischen Team komplett den Wind aus den Segeln. Und das ist, finde ich, bei dem Spiel krass passiert. Und ich mag auch, dass du das angesprochen hast mit Westbrook gegen PJ Washington. Ja, genau dafür ist Westbrook da. Der kommt aufs Feld und geht dir sofort auf den Sack, nimmt sofort einen PJ Washington, dringt direkt in den seinen Kopf ein und sagt, ich lebe hier jetzt mietfrei die ganze Serie. Mhm. Weil der wird jetzt die ganze Serie drüber nachdenken, ich habe keinen Bock, wenn Westbrook eingewechselt wird, Westbrook geht mir schon wieder auf den Sack. Und genau dafür ist Westbrook da, dass er eben in die Köpfe geht, gerade von den Roleplayern, und die einfach so ein bisschen aus dem Spiel rausnimmt. Ich glaube, das ist sogar heute Nacht. Also wenn die Leute den Podcast hören,
es ist heute Nacht, ja.
Genau, wenn ihr den Podcast hört über Spotify oder Apple, dann werdet ihr jetzt schon wissen, wie Game 2 ausgegangen ist. Mal gucken, wie unsere Takes gealtert sind. Also ich rechne mit einem sehr krassen Comeback-Win von den Mavs. Und sollte das nicht der Fall sein, dann würde ich wirklich...
Dann laden wir den Pod einfach nicht hoch. Wir schneiden den Part einfach raus.
Wir schneiden das alles raus. Nein, ich würde dann wirklich direkt unterstellen, dass irgendwas bei den Mavs nicht stimmt, intern. Mhm. Dann muss irgendwas vorgefallen sein seit dem Ende der Saison bis jetzt, weil dass du zweimal so vorgeführt wirst von den Clippers ohne Kawhi, kann meiner Meinung nach nicht passieren.
Das glaube ich auch nicht. Um das Thema jetzt dann abzurunden und warum ich auch dran glaube, die zweite Hälfte sah einfach komplett anders aus. Man hat das dritte Viertel gewonnen mit 34-31, man hat das vierte Viertel gewonnen mit 33-22. Und auch wenn das lächerlich klingen mag, zwischenzeitlich, die Mavs waren drauf und dran, das tatsächlich noch, also nochmal ranzukommen. Die haben dann einfach, Paul George hat im richtigen Moment den Dreier getroffen, Westbrook hat im richtigen Moment den Dreier getroffen. Es hat dann auch einfach bei den Clippers alles funktioniert und deswegen warten wir mal ab. Alle, die jetzt schon sagen, Clippers gewinnen das locker und easy, ich glaub's nicht. Ich bleib bei meinem, was habe ich gesagt, Mavs in 6, Mavs in 7, eins von beiden. Ich glaube Mavs in 6 habe ich sogar gesagt. Gut, das wird jetzt schwer, wenn die Clippers heute Nacht gewinnen, aber gut, dann sind wir mit der Serie auch durch. Celtics Heat, hast du da großartig was dazu zu sagen? Ist dir da irgendwas aufgefallen, außer dass Sam Hauser irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Punkte hat er gemacht insgesamt?
Ich weiß nicht mehr auswendig, aber der kam auf jeden Fall rein und hat erstmal 3 oder 4 Dreier in einem Viertel getroffen.
Genau, das nennt man wirklich nicht One-Touch-Football, sondern One-Touch-Basketball, was der macht. Mhm. Das ist wirklich irre. Ja. Und ansonsten, ja, die Heats sind einfach klar unterlegen. Ich glaube, das wird eine eindeutige Geschichte über die ganze Serie.
Ich will nur dazu sagen, dass Jimmy und Rozier fehlen. Also 2 Leistungsträger bei
natürlich,
den Heat.
Natürlich, ja.
Aber ich bleibe auch bei meinem Take. Egal, wie die Heat gerade dastehen, einfach für den moralischen Win und dafür, was irgendwie die letzten Jahre auch zwischen den beiden Teams passiert ist, ich würde wirklich jetzt nicht den Fuß vom Gas nehmen. Wenn ich die Celtics wäre, ich würde die Heat so in Grund und Boden sweepen und vor allem in deren eigenen Halle. Einfach nur für den moralischen Win, weil du hast so viele Playoff-Schlachten gegen diese Mannschaft verloren, hast so viel Dreck fressen müssen, auch gegen die Heat. Und das ist einfach eine Mannschaft, das sind deine Rivalen in deiner Conference. Und da muss man manchmal auch ein Statement setzen. Und selbst wenn sie jetzt verletzt sind, ey, du musst jetzt einfach wie so einfach das Blut riechen und für den Killshot gehen.
Ja, also ich finde, man hat das auch gemerkt. Also die Celtics sind da rein in das Spiel und du hast sofort gemerkt von der Energie her, dass es für die hier nicht nur just for fun.
Ja, Jaylen Brown gleich am Anfang, der Spin-Move und Dunk, da ging es
richtig
ab.
Der war richtig stark und nice und dann musste Eric Spoelstra auch relativ eine Timeout nehmen, da war auch dann direkt das Close-Up auf ihn drauf und er hat dann quasi nur so gedacht, oh Gott, ich hoffe, das ist jetzt nicht die ganze Serie über so, weil sonst wird's nämlich
der hat so ein bisschen gelacht, so ey, what the fuck ist hier passiert?
Ja, das ist gerade, das ist natürlich übel, wenn das beste Team der Regular Season dann daherkommt und ist noch abgefuckt und sauer auf dich und denkt sich, ey, wir wollen euch nicht besiegen, wir wollen euch demütigen. Und
das hat die Celtics fast in den Arsch gebissen insofern, dass wenn du so eine hohe Intensität gehst und gleich zur Halbzeit irgendwie mit 30 führst, dann ist es immer voll schwer, solche Spiele nach Hause zu spielen. Ja. Weil schon längst klar ist, du hast gewonnen, aber du lässt dann teilweise nochmal jemand ran. Können wir da kurz über das eine Play reden, das so ein bisschen kontrovers war? Caleb Martin gegen Jason Tatum, hast du das gesehen?
Ja, ich hab's gesehen, wo dann alle diskutiert haben, die Heat wollen Jason Tatum aus der Serie rausnehmen. Da ist wieder Social Media eskaliert.
Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast. Mein Take war, es war ein Dirty Play. Ich fand schon, dass Caleb da unnötig hart rein ist und Tatum war auch in der Luft so.
Ja.
Es wurde ein bisschen gesagt, sogar von Celtics Seite, das war ja, davor wurde er geschubst von Drew Holiday. Ich hab's mir daraufhin noch 2-mal angeguckt, ich finde nicht. Ich finde nicht, dass Drew Holiday so einen Momentum-Push setzt, dass es Caleb quasi unkontrolliert in Tatum drückt und dadurch Tatum dann eben die Beine weggezogen werden und auf seinem Rücken landet. Ich bin erstmal total froh, dass nichts passiert ist, Gott sei Dank. Ich glaube auch nicht, dass Caleb Martin es so krass darauf angelegt hat, jetzt hier wirklich Tatum zu verletzen. Ich glaube, das war einfach ein Frustfoul, das ein bisschen härter war und dann noch härter wurde, als es eigentlich geplant hatte.
Ich bin einfach nur froh, dass nichts passiert ist. Ich schaue es mir gerade eben nochmal in Slow-Mo an. Und das ist schon...
Sag mir mal, ob du denkst, dass Drew ihn schubst oder nicht. Weil ich finde nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Nee, oder? Der ist zwar an ihm dran, aber der pusht ja nicht sein Momentum so, dass sich die Schnelligkeit von Martin verschnellert.
Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, er ist dann auch nochmal in der Mitte komplett losgelöst von Drew Holiday und dann geht er halt voll rein und unterläuft halt Tatum und da kannst du echt froh sein. Das ist so ein bisschen ein Runterfallen wie letztes Jahr bei Giannis und Giannis war dann raus.
Genau.
Ja. Das Gott sei Dank ist Tatum auch dann sofort aufgestanden.
Könnte man jetzt auch sagen, klassisches Heatplay, aber naja. Nee, Spaß. Sorry, he said.
Ist nichts passiert. Können wir, glaube ich, abhaken. War jetzt sicherlich nicht das Schönste. Play, vor allen Dingen jemanden zu unterlaufen, der gerade zum Rebound hochgeht. Das kann halt bitterböse enden. Vor allen Dingen, wenn ich dann auch sehe, wo die Beine von Tatum sind. Ich bin froh, dass er die dann ausgestreckt hat. Weil da muss ich immer an Gordon Hayward denken, der nämlich damals auch hochgeht und dann ist das Bein irgendwo, wo es nicht sein soll. Genau, deswegen gut, dass es in dem Fall nicht so war. Okay, Timberwolves Suns, was war da los, mein Freund? Die Timberwolves haben die Suns auseinandergenommen. Ich habe ja in meiner Analyse auf Insta habe ich geschrieben, wir haben auch beide in unserer Serienanalyse gesagt, wir sind uns nicht so ganz sicher, ob die Timberwolves scoring-technisch die Suns ausscoren können. Der Take ist auf jeden Fall in Game 1 schon mal richtig krass schlecht gealtert, denn 120-95, ja, es war wirklich eine Machtdemonstration der Timberwolves und auf der anderen Seite so eine enttäuschende Offense von den Phoenix Suns. Devin Booker kam auf 18 Punkte, 5 von 16. Kevin Durant hat zumindest gut ins Spiel reingefunden, hat aber dann auch alleine das natürlich nicht irgendwie gewinnen können, hat 31 Punkte gemacht und dann haben die Timberwolves auch einfach offensiv gut ausgesehen, haben den Ball gut laufen lassen, gute Pässe gespielt. Towns hatte den schönen Pass over the head zu Gobert, Naz Reid hatte eine richtig schöne Aktion und dann natürlich Mr. New Michael Jordan, wie die Leute jetzt aktuell, es ist schon ein bisschen von der Energie. Ich verstehe, dass die Leute Edwards mit MJ vergleichen. Er hat irgendwie diese Energie. Man kann es nicht, oder? Hat Edwards diese MJ-Energie?
Ich finde es sogar ein bisschen geiler als bei MJ, weil Ant ist dabei einfach so krass witzig. Ja. Also ich glaube, bei Michael Jordan war das einfach immer so dieser Angstfaktor, wenn er getrashtalkt hat. Und wenn du Ant mittlerweile, man bekommt ja durchs Internet auch immer so viele so Audiospuren dann mit von Kameraphones oder unter
Korb
oder so.
Was er zu KD gesagt hat.
Was er zu KD sagt und was er auch immer so zu Kawhi gesagt hat in diesen Clippers-Saisonspielen. Ich kann das hier tatsächlich alles auch nicht wiederholen, was
das
er so
können
von sich
wir nicht.
Gibt.
Nee, das ist mit, zu krass.
Ja, ging nicht. Aber das ist so funny, wie er das rüberbringt mit seinem Slang auch, wie er halt redet, weil er hat so ein bisschen so dieses südstaatliche und dann wie er das immer verpackt, ist so witzig. Mhm. Und die anderen Spieler feiern es ja auch. Also KD ist ja nach vorne gelaufen und bekommt diesen ganzen Trash-Talk ab und muss ja selber lachen. Der feiert es ja selber. Und zu der Taktik einmal ganz kurz. Das fand ich super interessant von den Timberwolves in der Defense. Die haben quasi gesagt, guck mal, die drei, Bradley Beal, Booker und KD, sind so krasse Shotmaker. Einer von denen wird uns killen. Lass einfach KD gar nicht, also nicht gar nicht, aber lass KD am wenigsten verteidigen oder oft den schlechtesten Verteidiger hinstellen. Einfach, weil wir sagen, ja, scheiß drauf, weil der scored auch gegen unseren besten Verteidiger. Das ist KD. Dann lass da gar nicht Energie verschwenden, sondern wir fokussieren uns voll auf Booker und Beal. Und wir nehmen die einfach aus dem Spiel raus, weil durch Booker und Beal verlierst du auch ein bisschen Playmaking, wenn du die aus dem Spiel rausnimmst.
Das ist der Punkt, ja.
Genau, und Kevin Durant macht immer seine Punkte. Und das ist so eine interessante Idee quasi, einfach zu sagen, ja, scheiß drauf, KD kann ruhig 40 machen. Wir verteidigen einfach nur Booker und Beal. Mhm. Und das ist so gut aufgegangen. Und ich bin mal gespannt, ob die Suns davon zurückkommen, ob sie sich da eine Taktik überlegen, das zu verhindern. Oder ob die Timberwolves hier wirklich so ein bisschen die Möglichkeit gefunden haben, die Suns bestmöglich zu verteidigen. Und die Frage bleibt trotzdem auch offen, auch wenn wir es jetzt gelobt haben. In Game 1, die haben 120 Punkte gescored, die Timberwolves. Das machen die nicht über eine ganze Serie. Das würde mich krass wundern. Also so gut treffen die nicht nochmal alle zusammen. Und das ist dann die Frage, dann sind wir eben wieder da. Was ist denn, wenn du mal ein Low-Scoring-Game hast und dann musst du 1-1 in den finalen Possessions gehen, wie jetzt zum Beispiel auch Game 2, Lakers gegen, Nuggets, wo du hin und her, Jamal Murray macht einen Wurf, LeBron macht einen Wurf, Jamal macht einen Wurf, LeBron macht einen Wurf. Wer ist das bei den Timberwolves, wenn auf der anderen Seite natürlich auch jeder weiß, okay, eigentlich kann das nur Anthony Edwards, dann werfen die Suns alles in der Defense, was sie haben, gegen ihn. Wer übernimmt dann so eine Crunch-Time für die Timberwolves? Keiner.
Mhm. Ja, also das ist, glaube ich, echt mit der wichtigste Punkt. Und das war auch irgendwo erwartbar, dass man versucht, dass man so gut wie möglich den Ball aus den Händen von Bradley Beal und Devin Booker bekommt. Weil Kevin Durant ist dieser krasse Scorer, aber Kevin Durant ist halt kein Playmaker. So, genau. Ist einfach ein Killer. Aber so, er macht jetzt irgendwie nicht seine Teammates krass besser oder zieht dann per Drive in die Zone und spielt dann den Kickout-Pass. Das ist nicht Kevin Durant.
Das würde ich gerne mal sehen.
Ja,
vielleicht so macht Playmaking er das, KD.
Ja, vielleicht macht er das ja auch heute Nacht, I don't know. Und der andere Punkt, muss auch sagen, da war sicherlich auch die ein oder andere Overperformance mit dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nikhil Alexander-Walker nochmal 18 Punkte macht, 7 von 12, 4 von 9 trifft. Der hat wirklich ein überragendes Spiel gemacht. Der steht auch bei dem Plus-Minus von Plus 28, das Beste komplett in der im gesamten Timberwolves-Line-Up. Und Mike Conley hatte nur 4 Punkte, McDaniels hatte nur 9 Punkte. Also das war eigentlich von der Starting Five. Scoring-technisch hat eigentlich nur Edwards richtig abgeliefert, aber die Bench hat halt so krass performt. Und trotz allem will ich jetzt irgendwie die Timberwolves nicht kleinreden. Ich habe den Gameplan gemocht, ich habe die Intensität gemocht, wie sie es verteidigt haben. Sie haben eine krasse Defense mit Gobert, mit McDaniels, mit Mike Conley, mit Alexander Walker. Das sind alles Verteidiger, die sich reinhauen, die sich reinhängen. Auch Edwards natürlich. So, ich würde es euch am liebsten echt sagen, was er zu... Ich kann zumindest sagen, what the fuck did I tell you? Und dann geht's noch weiter. Und das ist auch dann so witzig, weil Kevin Durant einfach ihn dann so angrenzt und sich so denkt, er grinst so quasi, ich mag dich, Junge. Ich mag dich, obwohl er ihn dann, obwohl er ihn danach dann noch richtig krass beschimpft, so gefühlt.
Es ist einfach, Trash Talk ist auch so sympathieabhängig. Das ist auch in der heutigen Zeit, es gibt ja voll oft dieses Thema von, darf man das sagen oder darf der und der das sagen in dem und dem Kontext? Und es ist einfach wirklich immer eine Einzelentscheidung. Und irgendwie kommen die Leute darauf nicht klar, weil was Anthony Edwards sagt und was man ihm irgendwie verzeiht, wenn er Trash-talkt, ist was völlig anderes, wie wenn das zum Beispiel Trae Young sagen würde. Mhm. Wenn Trae Young das Gleiche zu KD und zu Kawhi gesagt hätte die letzten Wochen, würde es sehr viele Leute sagen, boah, was ein Arsch. Ja. Was ist der für ein Typ? Das ist voll respektlos, bla bla bla. Du musst es halt einfach, du musst es auch irgendwie rüberbringen können und Ant kann das einfach. Und genauso können manche Comedians einen Joke machen und da ist es lustig und bei anderen Comedians sagt man, ja nee, der ist nicht gelandet und jetzt klingt es einfach nur asozial oder respektlos. Das ist einfach so. Es ist immer eine Einzelentscheidung und Ant ist auf jeden Fall Number One. Ich werde, das war so funny und auch das können wir nicht sagen, aber als er über John Collins gedankt hat und dann hat auch die Kamera in seinem Interview so kurz vorher eingefangen, wie er nochmal selber auf das Ding reagiert. Mhm. Und dann sagt er auch so, yeah, Lil S. Und du denkst dir so, ey, what the fuck? Wer macht sowas einfach? Der hat einfach John Collins gedisst, aber es ist funny. Es ist einfach funny, wenn er es macht.
Ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn es im nächsten Spiel umgekehrt wäre und Kevin Durant guckt ihn vielleicht auch, ich glaube, Edwards würde das auch wie ein Mann dann zurücknehmen und sagen, okay, scheiße.
Natürlich.
Hat er nicht, glaube ich, sogar gesagt, dass für ihn KD
Sein Lieblingsspieler.
Er hat gesagt,
ist mein favorite player. Und also, wie geil ist der Moment? Drückst dem Dreier, rennst zurück in die Defense, trash-talkt ihn, dein Lieblingsspieler. Ja. Ist ja auch ein geiler Moment.
Ist halt auch geil. Es ist ein bisschen New Generation gegen Old Generation und so weiter. Ja. Ah, das ist so eine Serie, auf die freue ich mich sehr. Und ey, vielleicht schaffen die Timberwolves das 2-0. Und dann, die Suns sind trotz allem zu Hause unfassbar stark. Also auch, der Serie muss man richtig krass aufpassen.
Hat Denver letztes Jahr... Die haben doch 2 Spiele abgegeben gegen die Suns, ne? Waren das die beiden Heimspiele von den Suns? Ich glaube schon.
Ich glaube, das waren die beiden Heimspiele. Ey, da haben Booker und Durant gespielt wie die krassesten Maschinen.
Die Götter, ja.
Ja. Deswegen, ey, die Leute haben mich ja ungefähr gehatet ohne Ende, weil ich ja gesagt habe, die Suns kommen weiter und Denver kommt weiter. Und dann habe ich gesagt, hey, ich gebe den Suns den Upset in 7 Spielen.
Warte, du gibst den Suns oder den Timberwolves den Upset?
Nein, ich sag, dass die Suns weiterkommen und die Nuggets. Ja. Dann treffen die sich in Runde 2 und dann habe ich gesagt, ich muss für irgendeine Überraschung sorgen und habe gesagt, die Suns besiegen die Nuggets in 7 Spielen.
Das ist auch mutig.
Wer die Bracket Challenge gewinnen will, der muss halt auch irgendwie mutig sein. Da habe ich mir gedacht, soll ich jetzt wirklich Nuggets gegen Celtics in die Finals schicken, wie jeder? Ey, come on.
Das wäre mega lame.
Das wäre echt ein bisschen, also wir brauchen schon ein bisschen Dampf und Action, deswegen habe ich mir gedacht, aber so wie die Nuggets gerade eben spielen, denke ich mir so, kann die überhaupt jemand aufhalten, gefühlt? Also selbst wenn die jetzt auf die Celtics treffen werden, ist es
da freue ich, ich habe quasi die langweilige Bracket Challenge dann, aus deiner Sicht, weil ich habe safe Nuggets Celtics in den Finals.
Es ist auch der sichere Pick halt.
Ja, und boah, es wird so schwer. Es wird so schwer für die Celtics, das zu stoppen, weil die haben eigentlich niemand, der Jokic stoppen kann.
Ja.
Weißt du, also Horford, ich weiß nicht, was der sich noch aus seiner Karriere ziehen kann, wenn er das jetzt auch noch schafft, irgendwie einen Jokic aus einer Serie halbwegs zu nehmen am Ende seiner Karriere, dann muss man
sich vorstellen, dass es Embiid ist, dann funktioniert's locker.
Genau, oder Giannis, einer von beiden,
Der
zerlegt immer beide in den Playoffs. Nee, ja. Also wenn er das schafft gegen Jokic, dann musst du ihm eine Statue bauen vor der Arena, ist mir egal. Verzichte lieber auf eine Brown-Statue, als dass du Horford keine gibst.
Das stimmt, ja. Aber da sind wir noch lange nicht, Freunde. Ist ganz in weiter Ferne. Okay, also auch eine super geil. Ich glaube, auch da ist heute Nacht, oder?
Das Game 2.
Genau, das Game 2. Dann ist immer ein bisschen Pause. Damit wir jetzt auch die Partie nicht irgendwie unter den Teppich kehren, weil dann haben wir nämlich wirklich über jede Serie einmal ganz kurz gequatscht. Das müssen wir jetzt auch nicht super lang machen. OKC gegen die Pelicans 94-92, da auch am Ende natürlich SGA mit dem entscheidenden Bucket. Ich finde, man hat da schon gemerkt, Nervosität, wie jung die alle sind, die erste Playoff-Serie. Ich finde auch, dass dann voll viele sehr streng waren mit OKC. Es war doch klar, dass denen der Arsch flattert. Es ist einfach so. Und so war es auch gefühlt, oder? Am Ende kannst du dann sagen, es war eine super enge Partie. Die Pelicans sind in dieser Serie definitiv nicht chancenlos. Zion tut natürlich weh, dass er nicht mit dabei ist. Aber so overall waren das auch keine super starken Quoten aus dem Feld, weder von den Pelicans noch von OKC. Und am Ende haben dann wirklich Kleinigkeiten entschieden. Ne? Und halt SGA, der dann halt trotz allem, finde ich, vom Niveau her schon so weit ist, dass er sagt, okay, ich übernehme dann am Ende in der Crunch-Time, mach diesen Bucket, war auch mit 28 Punkten der Topscorer. Du hast Trey Murphy vorhin schon einmal angesprochen, der war auch richtig stark unterwegs. Aber ansonsten, glaube ich, wird das jetzt auch nicht so die mega schöne Serie, oder? Wie siehst du das?
Nee, schön wird sie nicht. Ich glaube, das ist echt für Basketball-Liebhaber. Aber nachdem wir die hier alle haben und wir das auch sind, glaube ich, wird es schon geil. Ich weiß auf jeden Fall, ich glaube, ich habe vorhin einen Fehler gemacht. Ich glaube, ich habe vorhin gesagt, dass Brandon Ingram gut gespielt hat. Hat er gar nicht. Der hatte nur 12 Punkte, richtig schlechtes Shooting.
Denen hat am Ende. Play-in im Kopf.
Ja, ich hatte irgendein Spiel im Kopf von ihm, genau. Vielleicht war es das Play-in.
Das Play-in, das zweite, da war er gut, ja.
Ja, das kommt hin. Das ist quasi, dann bin ich nur ein Spiel off. Nee, aber McCollum und Trey Murphy haben den Pelicans hier den Arsch gerettet oder sie so lange im Spiel gehalten, vor allem Trey Murphy. Also was der getroffen hat teilweise, war krass. Der macht auch eine wirklich gute Entwicklung in dieser Saison. Also der Dreier ist bei ihm sehr, sehr gut. Die Defense ist Wahnsinn. Ist ein super vielseitiger Spieler, hat auch die meisten Minuten gespielt. Also der wird gar nicht vom Feld genommen, hat 44 Minuten gespielt. Ich sag jetzt aber, nachdem ich mir hier das nochmal so ein bisschen alles angeguckt habe, ich weiß gar nicht, ob ich so sehr darauf gehe, dass die Pelicans hier noch so viele Spiele gewinnen können, weil ich bleibe eigentlich dabei, dass OKC halt auch kein gutes Spiel gemacht hat und dafür aber das Spiel gewinnen konnte. Ich glaube, OKC kann viel besser spielen. Und bei den Pelicans frage ich mich ehrlich gesagt so, ja, okay, wie viel kann ich denn noch erwarten? Also ich kann vielleicht ein bisschen besseren Ingram erwarten, aber ich kann aber auch nicht in jedem Spiel sagen, dass ich von Murphy und McCollum über 40 bekomme. Ich kann auch nicht in jedem Spiel erwarten, dass ich 18 Punkte von der Bank bekomme. Das können auch mal nur 12 sein oder 10 oder 6, wie bei den Lakers gestern. Also ich glaube, okay, du hast es gerade schön gesagt, am Ende hat OKC halt immer Shea. Und wir haben wirklich in dem Spiel wieder gesehen, warum Shea halt nicht nur einfach ein guter, junger Spieler ist, sondern der ist mittlerweile MVP-Kandidat, weil er einfach so ein Playoff-Spiel auch übernehmen kann, keine Angst zeigt, einen And-One-Jumper dann oder Layup, ich weiß nicht mehr genau, verwandelt und damit das Spiel zumacht. Und das war ein Spiel, wo kein anderer seiner Spieler wirklich um ihn herum so viel gegeben hat oder so gutes Shooting gegeben hat, woran er gewöhnt ist. Ey, Josh Giddey hatte 2 Punkte, Lou Dort hatte 6 Punkte. Die haben voll wenig bekommen von ihren Spielern und trotzdem haben sie das Game am Ende gewonnen.
Ja, also ich bin auch immer noch optimistisch. Man muss halt schauen, dass jetzt nicht Valanciunas 20 Rebounds bekommt. Ist natürlich viel zu viel davon neuen Offensiv. Ja, das ist halt schon irre. Also Valanciunas ist normalerweise ein Spieler, der in manchen Serien gar nicht so gut spielbar ist. Jetzt natürlich in so einer Serie schon, wenn er dann natürlich so viele Bälle runterpflückt. Deswegen hatten ja auch die Pelicans 96 Würfe und die Thunder hatten nur 85. Das ist so viel Unterschied. Ja. Also nimm mal 11 Würfe mehr und trotz allem, ja. Also ich glaube auch nach wie vor an dieses OKC-Team und trotz allem denke ich mir, es könnte vielleicht eine enge und spannende Serie werden, wenn jetzt die Pelicans vielleicht auch irgendwie schaffen sollten, vielleicht ein Spiel zu klauen. Aber so von der ganzen Qualität, von der Kaderstruktur her, von der Tiefe, da glaube ich einfach nach wie vor mehr an OKC. Genau, spielen die auch heute Nacht? Ich weiß gar nicht.
Nee, ich glaube noch nicht.
Nee, die spielen erst am Donnerstag. Ja. Der Schedule ist gerade eben so ein bisschen komisch. Sie haben immer angefangen mit 4 Spielen und jetzt sind sie auf 3 Spiele, dass immer bloß 3 Spiele in der Nacht sind.
Ja, das ist aber ganz gut, weil unter der Woche überlappen die Spiele sowieso immer, weil die da nicht diese frühen Spiele machen können. Und dann hast du eh immer das Problem, gestern zum Beispiel lief das Knicks-Spiel lief zeitgleich mit dem Magic-Spiel. Und dann habe ich einfach das Knicks-Spiel geguckt und musste das Magic-Spiel dann irgendwie einfach nur aus Highlights mir quasi zusammenbasteln. Das war ein bisschen blöd.
Ich habe mir sogar das All-Possession-Recap angesehen. Ich habe mir danach wirklich die Frage gestellt, warum ich das gemacht habe.
Ich wollte sagen, ich habe das gesehen und ich habe quasi gesehen, okay, die Cavs haben wieder teilweise mit 20 geführt. Das war wieder schlechtes Shooting bei den Magic. Und dann habe ich mich echt dagegen entschieden und dachte mir, nee, ich muss mir das nicht angucken.
Ja, musst du auch wirklich nicht.
Ja, das ist das Einzige, letzte Sache, Jalen Suggs hat sich verletzt, ne? In dem Spiel. Ja,
der kam aber wieder zurück. Ich habe es im All-Possession-Recap da nicht so ganz überrissen, ob er wieder bei 100...
kam der wieder zurück?
Der kam wieder zurück, ja. Also ich habe auch gedacht, er ist komplett raus, weil der wurde von seinen Teammates rausgetragen. Der konnte auf dem linken Bein, konnte der quasi gar nicht richtig auftreten, ne? Aber der kam dann wieder zurück. Ja, trotz allem, Freunde, wirklich. Also, das ist die Serie, wo ich mir am sichersten bin. Die Magic Offense, die funktioniert in den Playoffs einfach aktuell so noch nicht. Das wird nicht mal gegen die Cavs reichen. Die Cavs haben schon keine gute Offense. Also, würde mich wirklich sehr, sehr wundern. Aber wir wollen auch hier im Pod nicht überreagieren. Es ist gerade eben bei einigen erst Game 1 gespielt, Game 2.
Genau.
Wenn du jetzt irgendwie positiv reingehen möchtest, kannst du auch sagen, hey, die Heimteams haben nichts anderes gemacht, auch jetzt im zweiten Spiel als ihre Spiele gewonnen.
True.
Aber es ist manchmal natürlich auch ein bisschen das Storytelling, wie gewinnst du das Spiel? Und wenn du das Spiel so gewinnst wie die Knicks und wie die Nuggets, tut so weh. Das tut so weh. Also.
Ja. Aber zum Thema Heimvorteil noch, ich habe gestern ein Video drüber gemacht. Beim Heimvorteil ist es so, 75% ungefähr aller Serien, wo eine Mannschaft den Heimvorteil hat, gewinnt auch das Heimteam. Ja. Und in Game 7, wenn es zu einem Game 7 kommt, dann gewinnen knapp 80% aller Heimteams Game 7. Mhm. Also es bedeutet schon eine Menge, den Heimvorteil zu haben, muss man sagen. Auch wenn da natürlich viele so Erstrundenserien wie zum Beispiel Celtics Miami drin sind, wo einfach der First Seed gegen den Achten spielt und der Achte hat keine Chance. Das passiert natürlich viel, dass da mit drin ist. Aber trotzdem ist es ein prozentualer Wert, den man nicht unterschätzen sollte.
Ja, absolut. Ja, Leute, also das war mal unsere Kurzanalyse der ersten Kurzanalyse.
Anderthalb Stunden.
Ja, genau, richtig. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt noch auf mehr Playoff-Content, dann schaut gerne bei Patreon vorbei. Wir freuen uns da über jeden, der zu den Playoffs mit dazukommt.
Und ja, Folge am Samstag bei Patreon.
Genau. Und nächste Woche wissen wir dann auf jeden Fall schon wieder mehr. Ob dann schon die ein oder andere Serie durch ist, lassen wir mal im Raum stehen. Da müsste dann schon jemand 4-1 gehen oder so. Aber alles möglich. Und vor allen Dingen nochmal der Hinweis für euch. Also jetzt am Wochenende, auch dieses Wochenende ist, glaube ich, Game 4. Zwischen den Clippers und den Mavs ist auch wieder um 21.30 Uhr, Sonntagabend. Also schaut da immer ein bisschen rein. Ich könnte jetzt sagen, Magic gegen Cavs ist am Samstag auch wieder um 19 Uhr. Aber das könnt ihr dann entscheiden, ob ihr euch das antut oder.
Das ist so ein Spiel, da bereitet man noch vor, während es läuft. Genau, also weißt du, du machst es so an und dann sagst du, ich habe ja noch gar nichts zu essen, warte, ich gehe mal in die Küche. Ja. So, dann kommst du alle paar Minuten wieder, cool, Franz hat ein Layup getroffen.
Ja, genau, richtig so.
Sie sind nur noch down mit 18.
Hey, aber zumindest Moritz Wagner hat ein geiles Highlight. Das könnt ihr euch vielleicht anschauen. Also zumindest irgendwie ein kleiner Lichtblick, aber overall. Ja, Leute, hat sehr viel Spaß gemacht. War ein geiler Podcast. Wir sind in den Playoffs angekommen. Man merkt auch, die Energie ist bei uns eine andere. Björn, auch an dich. Vielen Dank. Und
danke dir.
Dann schauen wir mal, ob der ein oder andere die Serie noch drehen kann von den Teams, die jetzt 2-0 zurückliegen. Und vor allen Dingen, ich bin sehr gespannt, ob die Mavs antworten, weil das haben wir jetzt natürlich groß angekündigt. Da bin ich sehr gespannt. Aber von uns war es das jetzt erstmal. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Danke fürs Reinhören und natürlich dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.